Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist Folge 157 des Mr. Futsal-Podcasts und wieder mit mir am Mikrofon, Daniel Weimer, euer Futsal-Economist. Und auf der anderen Seite begrüße ich den kritisch-rationalen Philosoph, Soziologen, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Kritisch-rational, also fast schon
kantsche
Terminologie, die du hier verwendest. Hallo Daniel und alle da draußen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr dabei seid. Mal wieder eine spannende Folge vor uns. Ich hab Bock drauf.
Definitiv. Wir ernähren uns ja auch dem Saisonende in ganz kleinen Schritten, beziehungsweise den Saisonhöhepunkten. Also Es wird auch dort spannend und auch in den News, in den Bewegungen spannend. Ja. Mhm. Sollen wir starten in die News oder hast du noch andere
Verkündungen? Ich hab noch einen kleinen Punkt, weil wir hatten ja letzte Folge ein Hauptthema uns, oder zumindest im Titel, die Hand Fortunas. Und es haben uns ja auch einige Schiedsrichter gemeldet und haben uns das bestätigt, dass das ein Handspiel war. Und das fand ich ganz gut, weil ich habe es ja auch relativ regelkundensicher dargestellt, sehr ausführlich, habe mich auch schlau gemacht. Und es wurde mir sogar mitgeteilt, Daniel, dass das in der Schiedsrichtertagung der Bundesliga nochmal so ausdrücklich verwiesen wurde, dass mit angelehnten Armen eine Torerzielung als Handspiel gewertet wird. Und jetzt kommt der Clou im Futsal nämlich. Ich möchte kurz die Regelung daraus schließen. Denn das ergibt dann einen indirekten Freistoß für den Gegner. Also der NCA hätte einen indirekten Freistoß kriegen würden, weil ein unabsichtliches Handspiel dann in dem Moment nicht zum kumulierten Foul werden soll, damit nicht auch noch Unabsichtlichkeit bestraft wird. Und das würde dann als Folge hätte es also einen indirekten Freistoß geben müssen, ohne kumuliertem Foul. Das wurde mir nochmal bestätigt. Von daher ist das alles lupenrein faktenreich gewesen, was wir da gemacht haben, letzte Folge.
Boah, danke gigantomanisch. Also ich fand da nochmal schöner die Idee, dass man eben nicht diese Doppelbestrafung möchte, weil dann zum Beispiel auf dem Handspiel von Thiemann ein 10 Meter für den Gegner auf der anderen Seite wird. Also Das ist schon ziemlich skurril. Dann würden auch die Zuschauer, die vielleicht neu in der Halle sind, sich auch echt wundern, was passiert hier. Schön, dass man das erkannt hat. Diese Evolution einer Sportart war wahrscheinlich früher auch anders, wie auch der Einwurf ja mal normal war im Futsal, für alle, die noch nicht so lange im Futsal sind. Früher gab es dann ja auch, oder gibt es ja heute auch noch Ligen des Futebol de Salon, was halt was anderes ist als die Futsal der FIFA. Gibt es also die AF.
Genau. Ja. Der erste Futsalverband.
Obwohl die auch nicht mehr so aktiv sind. Die jetzt noch aktiv? Also vor einigen Jahren waren die noch aktiv, müssen wir mal googeln.
Also vor einer Dekade auf jeden Fall. Kann mich noch gut erinnern.
Aber immerhin gab es halt auch früher Einwürfe. Und ich fand, Futsal hat schon eine größere Verwandlung durchgemacht in den letzten 10, 20 Jahren als der Fußball. Mhm. Was Regelwerk betrifft, auch signifikantere Änderungen. Und der Einwurf zum Einkick ist natürlich einer davon.
Ja, und man versucht ja auch in manchen Laborligen auch mit der Nettospielzeit zu agieren, mit den kumulierten Fouls und so weiter. Also die FIFA und UEFA, die probieren aus dem Futsal, auch den Einkick jetzt, ne, der wird auch übernommen in Laborligen, ich glaube in Holland war es. Finde ich total spannend. Der Futsal geht voraus, ne? Auch bei Funinho haben wir ja schon festgestellt, da geht der Futsal auch voraus. Also irgendwie ist überall der Futsal entwicklungsfördernd. Ist doch schön.
Absolut. Deshalb lass uns auch reingehen in den deutschen und internationalen Futsal.
Ja, Daniel.
Da hat sich eines getan. Vielleicht zu Beginn die Meldungen von unseren Fans, von unseren...
Ja.
Ah genau, Sven hatte sich gemeldet bezüglich des Freistoßes. Vielen Dank an Sven, das war das, was du schon erzählt hattest. Das habe ich hier stehen. Das war so ein Kommentar.
Genau.
Dann hatten wir... Genau, den Hinweis von Tobi, obwohl die Tobi auch nicht ganz sicher war, von Mülheim. Schöne Grüße, Tobi. Mir ist mein alter Kollege. Meinte nochmal so als Hinweis, in der Regionalliga West, da könnten wir auch nochmal nachhören, genau, oder auch andere Zuhörer sagen uns das, dass es sein kann, dass nämlich nicht zwei absteigen, denn nur wenn einer runterkommt, MCH oder Fortuna Düsseldorf, in den Westen, dann würde es zwei Absteiger geben, unabhängig davon, wie Köln agiert.
Ah, okay.
Ich meine auch mal, dass ich noch was im Hinterkopf hatte mit 10 Teams aufstocken, weil es immer 10 waren und wir aktuell bei 9 sind.
Ah, ja, hast recht.
Und dass dann die Aufstockung kommen soll, das würde das erklären. Also wer sich da nochmal besser auskennt, und wir hören es auch nochmal rein.
Ja, vielen Dank erstmal. Haben wir wahrscheinlich das 10. Team übersehen, das es nicht gibt.
Oder? Richtig.
Ja.
Dann habt mir Sebastian Huber, schöne Grüße nach Österreich. Die Österreicher,
ja,
haben
liebe
uns
Grüße.
Wieder von Panteras Graz, hängt hier über mir das Trikot. Schönes Logo nochmal. Und Sebastian meldet uns ja ab und zu mal Neuigkeiten aus dem österreichischen Futsal, was ich super finde. Und wir haben es genannt, den fruchtbaren Austausch. Wir mit dem Podcast geben ihm die deutschen Nachrichten und er hilft uns mit den österreichischen News. Denn dort gab es jetzt einen Zuschauerrekord in der ersten österreichischen Futsalliga mit 1066 Zuschauer im Linzer Duell. Ja, lokales Derby, wie auch in Hamburg, zwischen Diamant Linz und Luci Krasnici oder so ähnlich. Jedenfalls beide Linzer Teams. Und ja, wurde auch bei ÖFB TV gestreamt oder ist jetzt abrufbar dort. Also die Österreicher haben auch eine neue Bestmarke erzielt. Also da freut mich für Österreich.
Ja, Daniel, aber darf ich kurz einsteigen?
Nein.
Ja, dann doch, mach weiter. Also mach. Das ist ein schöner Übergang, weil wir haben ja auch eine News vom DFB mal wieder. Die haben ja für das Länderspiel in Bielefeld jetzt den letzten, wahrscheinlich letzten Block geöffnet. Und zwar den Block M hinter dem anderen Tor. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, wenn man sich die Blöcke anschaut. Die sind schon gut ausverkauft. Also da ist schon gut was weggegangen. Und wenn jetzt auch noch der Block sich ausverkauft, ich glaube, weil gerade hier Rekordspiel war, könnten wir in der Seinsteckerhalle vielleicht sogar auf Rekordniveau kommen. Weil meines Wissens nach werden das dann irgendwas zwischen 2500 und 3000 Plätze sein, falls die wirklich voll besetzt sind. Und unser Rekordspiel liegt ja bei 2,8, glaube ich. Ich glaube, da war ja auch mal ein Spiel, 2800. Wenn wir nochmal in unsere, du hast ja mal eine schöne Grafik gepostet mit den Top-10-Spielen. Und vielleicht sehen wir in Bielefeld ein Rekordspiel. Vielleicht.
Es deutet darauf hin, die Hallenkarte sieht für mich absolut aus wie Tetris. Also diese Blöcke in diesen sehr, sehr unkonform oder in diesen unnormalen Formen, die sie da rausgeschnitten haben. Also dann einer dort mit dem Snipping-Tool einmal die Tribüne reingeschnibbelt hat. Er sieht ja sehr skurril aus, aber hey, gut, ey, wenn die Halle voll ist und da ist ein riesen Futsal-Event, wunderbar.
Aber wenn jetzt die Halle am Ende leer ist, ne, wir sind ja live dort, wir beiden, und dann ist das einfach nur, dann denke ich mir so, was hat der DFB mit den Karten angestellt?
Das wär strange, ja.
Genau, also aber ich erwarte echt eine volle Halle, weil das jetzt nach dieser Salami-Taktik nach und nach gefüllt wird. Und deswegen, vielleicht Rekordspiel, Daniel, vielleicht.
Ja, ich muss auch, ich bin ja auch da, voraussichtlich, wenn ich dazwischen kommt.
Ich meinte damit auch uns, wir sind da.
Perfekt.
Du mit Schnittchen im VIP-Bereich.
Ich werf dir einen runter auf dich.
So, ich werf dir Salami. Du wirfst Salami nach unten von deinem Schnittchen.
So, wieder ernst?
Ja, bitte.
Und es wird sehr ernst, leider. Denn, nee, stimmt, wir haben ja noch die News unserer
Hast du noch, Fans. Hast du ernste News heute?
Nee, ja, gleich kommt ernste News, aber Darmstadt hat uns geschrieben, dass es doch ganz gut aussieht für Darmstadt. Denn wenn Paas aufsteigt, müssten eigentlich nur zwei absteigen, wenn auch ein Team in die Regionalliga Süd absteigt. Und jetzt kommt es eben, Penzberg hat nicht für die Regionalliga Süd gemeldet.
Das ist eine spannende Info. Das ist echt eine spannende Info. Also eigentlich schlecht für den deutschen Futsal mal wieder. Sieht nach einem Verein weniger aus. Und der ist Bundesligist gewesen. Das ist krass.
Deckt sich ja auch so ein bisschen mit den Gesprächen auch mit den Penzbergern. Schöne Grüße nochmal hier. Das ist halt sehr schwer, es dort auch alles aufrecht zu erhalten. Kann mir dann auch vorstellen, dass ohne dieses Siegel Bundesliga es dann noch schwieriger wird, Supporter zu finden im Club. Und die Kosten sind ja auch hoch für die Regionalliga.
Aber stell dir mal vor, wie krass muss es sein, dass du Futsal spielst nur mit Motivation Bundesliga. Das ist schon krass, wie hoch deine Motivationsgrenze ist. Also krass. Also bitte nehmt euch, der Rest Deutschlands soll sich das nicht als Beispiel nehmen. Aber
weißt du noch unsere Thesen? dass die Abstiege und die Aufstiege in neuen Sportarten oder in solchen fragilen Sportarten wie Futsal genau dazu führen, dass sich Vereine auflösen. Also wenn du zu häufig diese Auf- und Abstiege hast, das ist eigentlich nicht gut. Eine flache Hierarchie wäre besser.
Ja, wir haben darüber gesprochen, vor sicherlich 60 Folgen oder so, oder 100 Folgen, ist ja schon so viel. Ist heute 158, ne? Auch nicht schlecht. Also von daher, es gab sicherlich eine Folge bei Mr. Futsal hier. Vielleicht.
Ich glaube, im Intro habe ich 157 gesagt.
Siehst du? Da haben wir darüber gesprochen, ob es nicht besser ist, ohne Abstieg zu spielen und dann einfach nur aufzuspielen. Ja, scheiß drauf, passt schon. Kommt man mal durcheinander bei der Summe. Aber was ich sagen will ist, dass man schlussendlich, wir haben darüber gesprochen, ob man nicht besser den Abstieg abschaffen soll die ersten 2-3 Jahre und nur aufstockt. Ne? Das wäre eine Idee.
Ja.
Weil einfach dadurch Stabilität in die Liga kommen könnte. Und ja.
Das jetzt wäre das Modell gewesen, ja.
Genau. Und da sieht man, man hat uns wiederum mal nicht geglaubt. Man ist unseren Ideen nicht gefolgt, Daniel, wir beide. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist Penzberg weg. Ich würde mich fragen, ob auch, wobei Wacker oder der MCH, die stehen ja auch noch zur Relegation dann vielleicht. Kommen wir heute noch drauf. Ob die auch für die Regionalliga dann melden, das ist auch eine wichtige Frage.
Aber ich habe ja vielleicht auch bald mehr Zugriff auf die Diskussionen, denn ich bin jetzt aktiv im Kreis AG Kommunikation und Vermarktung der Futsal-Bundesliga. Der DFB hat also zwei neue Arbeitskreise oder zwei Gremien gebildet. Einmal den Sprecherkreis der Futsal-Bundesliga-Clubs, dort gibt es dann drei Vertreter und die AG Kommunikation und Vermarktung. Da geht es vor allem um die Streaming-Rechte, deshalb freue ich mich auf die Arbeit dieser AG.
Aha.
Da etwas Schönes für alle rauszuholen, wo beide Seiten gewinnen können, das weiß gar nicht, wann das nächste Treffen ist, aber da kann ich ja auch nachhaken. Und im Sprecherkreis bin ich im Pool, denn da gibt es vier Bewerber und da bin ich jetzt im Pool, jetzt weiß ich noch gar nicht, die richtige Wahl. Ist ja wie, wir müssen auch so ein Tortendiagramm machen, wie bei der Bundestagswahl eigentlich.
Ja, du hast ja hier mit mir zusammen einiges an Bewerbungsmaterial, also dass du auf jeden Fall, dass wir jede Woche auf neue Ideen kommen, die du da einbringen kannst. Und wichtig ist, ich bin richtig stolz auf dich, Daniel, wie du mit deinen Interessenkonflikten umgehst.
Ja, ich kann einfach nichts mehr erzählen, okay, aber ja.
Also du wirst ja immer mehr dann zugeschattet, ne? Aber du hast ja schon vor ein paar Folgen mal irgendwas gesagt, du hast ja schon in vielen Sachen rumgefummelt, jetzt fummelst du auch noch dort mit. Fummler.
Überfummler, richtig.
Fummel.
Ja, denn es ist auch wichtig. Gute Überleitung zum nächsten Punkt, denn dem Futsal geht es in der Breite ja nicht gut. Und das sieht man daran, dass sich Gallio Höchst aus der Hessenliga zurückgezogen hat.
Oh ja.
Wieder ein schmerzhafter Rückzug eines Teams. Ja, wer mehr weiß, bitte mal Bescheid sagen, was dort passiert ist. Auf jeden Fall im DFB-Net da als zurückgezogen markiert.
Ja, schade, mal wieder.
Mhm. Dann hat uns Barki, ich habe mich mit Barki Futsal Nürnberg etwas ausgetauscht über den Kalender. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, hey, nettes Logo habt ihr da eigentlich. Schön clean, ich mag ja so cleane Sachen. Du bist da auf jeden Fall designtechnisch anders unterwegs.
Ja.
Und aber schöne Idee auch für alle Clubs, die eine Hochschule auch noch am besten mit Designkurs haben. Man hat dort das Logo im Rahmen einer Seminargruppe erstellt an der Hochschule im Studiengang Design. Fand ich eine echt smarte Lösung, wenn man sich da mal Ideen holen möchte. Und ja, da ist mit Sicherheit eine gute dabei. Besser als die man wahrscheinlich selber hat, wo man mal 20 Minuten irgendwas da hingeklimpert hat und da was zusammengebastelt hat. Ja, dann fand ich eigentlich eine ganz smarte Idee, da sich Unterstützung zu suchen, kostenlos, so ein bisschen Win-Win für alle. Schön.
Ja, sehr cool. Ne? Mhm. Du bist ja, wie gesagt, der cleane Typ. Es ist ja auch der Zeitgeist, ne? Also dieses cleane Logo-Technische. Und ich bin nicht so in diesem Zeitgeist drin manchmal. Manchmal, ich habe so einen anderen Geschmack, manchmal. Mhm. Aber ich finde es, unabhängig davon finde ich es auch schön. Also ich finde das auch ansprechend. Also unabhängig davon. Ich habe nicht gesagt, das ist halt nur clean, aber du bist halt eher so, du, das ist auch dein Style, weißt du? Du hast dieses Cleane, das ist auch so dieses Klare.
Du meinst, ich passe zum DFB Campus?
Vielleicht sollte man dich vor so einer grau-weißen Wand ab. Du bist ja auch jetzt nicht der dunkelste Typ. Du vor so einer Wand, optisch perfekt. Du gehst da, das ist wie so ein Chamäleon dann vor diesen Wänden.
Der seelenlose Campus. Das hat, Christ, hat sich Christian so genannt. Technokratisch, seelenlos, ja, so ein bisschen wirkt das so ein bisschen, sieht mega
Ja,
geil aus.
aber.
Sieht halt geil aus, wie so, aber sieht auch wie so ein Bürokomplex.
Ja,
Es
wie
sieht
eine
halt
Bank.
schön aus, aber nicht wie Sport.
Genau, wie so eine Bank oder sowas. Irgendwie, weiß ich nicht.
Genau.
Ja, also so, ja, aber Daniel, ich glaube, wenn du da drin fungieren würdest, es würde Seele kriegen. Weil du kriegst ja Seele durch unsere Diskussion. Ganz viel
Ach.
Seele, die wir hier schaffen. Futsal-Seele
Okay.
lebt in unserem
Oder einfach,
Podcast.
der DFB macht einfach auf Investmentbanking
Oh
und
ja.
dann läuft
Ja,
auf.
das ist halt diese Management-Orientierung, ne, die der Bierhoff da reingebracht hat beim DFB. Dieses smarte Denken. So, das ist aber alles so, ja.
Ja, und dann sehe ich immer
Genau.
diese tolle Halle in den Niederlanden.
Ja.
Die haben diesen geilen Graffiti, wo ich denke, genau das. Ja,
Ja,
das
genau.
ist eigentlich the way to go damit. Ja, okay.
Ja, genau. Aber siehst du verstehst es ja. Deswegen, also bist ja kein seelenloses Wesen. Du würdest da wirklich Leben reinbringen. Deswegen bist du ja auch in all den Gruppen drin. Ne? So,
Ah,
jetzt haben wir den Kreis
seelenlos. Ich werde
geschlossen.
dann seelenlos. Nee.
Genau. Das sagen wir dir schon. Ich sag dir das schon. Ich
Okay.
überprüfe dich auf Futsalseele. Jede Woche. Immer wieder. So, bitte.
Ja, dann dreht sich eigentlich schon noch viel zu früh oder relativ früh das
Transferkarussell.
Transferkarussell
Da ist
für
ja los.
eher noch diese Saison, aber schon mit Blickperspektive nächste Saison. Und zwar bei Liria passiert ja einiges. Und
Oh
das nur auf
ja.
einer Position. Denn Pavlos Wiegels kehrt aus Frankreich von Toulouse zurück in die Hauptstadt, war jetzt schon auf dem Platz am Wochenende in der Regionalliga Nordost. Und Johnny Goede hat auch seinen Wechsel bekannt gegeben. Würde also sein, dass es noch im Transferfenster war und auch spielen kann. Er war ja verletzt, aber auf jeden Fall nächstes Jahr sehen wir mindestens dann, spätestens dann, zwei Keeper. Also Liria will hier in die Bundesliga. Ich meine, das hat man ja schon vermutet, aber diese Wechsel machen das ja deutlich.
Aber Daniel, ich habe sogar noch gehört, es gibt ja noch ein Gerücht, dass sogar auch noch der U19-Stützpunkt-Torwart irgendwie aus Berlin dort irgendwie auch noch dahin wechselt. War das irgendwie sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gerüchte gehen weiter rum. Aber mal, jetzt kannst du mal, du hast ja eine Torwartseele. Du bist ein Futsal-Torwart. Und jetzt hast du da neben den Krolo, hast du da auch noch Wiegels und Göde. Wie findest du das insgesamt? Welche Perspektive würdest du da nochmal zu aufwerfen, um das zu reflektieren? Also einfach mal aus der Seele heraus.
Aus der Seele finde ich es im Futsal eigentlich smart, zwei Keeper auf ähnlichem Niveau zu haben, weil die beiden sich dann auch jede Halbzeit abwechseln können, was im Futsal halt einfach möglich ist und dadurch ein unfassbar enger Teamzusammenhalt zwischen den Torhütern entsteht. Mich verwundert es, dass das in der Bundesliga super selten so gehandhabt wird. Natürlich ist der Niveauunterschied manchmal sehr groß, aber eigentlich sehe ich, ja klar, Aksentewitsch, okay, wen willst du jetzt? Das ist dann schon schwer. Aber in anderen Clubs würde ich sagen, da könnte man jemanden aufbauen, auch gerade mit Perspektive, ne? Und das ist natürlich schön bei den zwei Keepern. Ja, wer natürlich jetzt ein Motivationsloch bekommen könnte, ist Krollo, der jetzt ja schon sieht, dass er nächstes Jahr, je nachdem, wie die Qualifikation läuft und für die Bundesliga, jetzt schon ein bisschen demotiviert sein könnte. Aber gut, Wiegels ist ja jetzt schon da.
Ja,
Wiegels
wie geht's
spielt
denn?
halt jetzt
Im
schon,
Kader, ja.
ist schon im Kader. Ja, von daher, ja,
Ich habe gerade noch mal, ich habe gerade noch mal recherchiert. Der Gulich, U19-Nazio-Keeper, der soll auch noch dahin. Laut Gerücht, so Gerüchteküche brodelt. Also dann haben wir da vier Keeper. Ja, also es ist spannend. Also man, auf jeden Fall hat man Ambitionen, so kann man es interpretieren. Und ich bin mir sicher, dass nicht alle vier spielen. So will ich es mal sagen. Auch wenn drei. Ich bin mir sicher, nicht alle drei spielen. Ich
Ich
bin
meine,
mir sogar schon fast.
drei
Ja?
brauchst du für das Training auf jeden Fall. Ein
Ja.
Perspektivtorhüter. Ist natürlich auch schön, dass er sich da so rankämpfen kann. Wenn man dann auch eine zweite Mannschaft entsprechend
Ja.
hochzieht, kann das schon sehr fruchtbar sein.
Ja, sicherlich, sicherlich. Aber die Frage ist halt, was haben die Spieler für Ambitionen und Ansprüche, auch die Torhüter? Und allein schon Göde und Wiegels, die haben ja auch Anreize. So, Wiegels Nationaltorwart, Göde irgendwie leistungsmäßig in den letzten 1,5 Jahren in der Bundesliga sicherlich einer der Top-Torhüter. Kann man so zum Ausdruck bringen. Natürlich nach seiner Verletzung vielleicht nicht mehr ganz reingekommen und wieder verletzt. Aber davor war er wirklich, ich sag mal, in der letzten Saison wirklich einer der Top-3-Keeper in der Liga, in der Bundesliga. Und ich glaube, das sind schon zwei Hochkaräter, wenn die fit sind. Und allein die beiden, ne? Geiles Torwart, du, muss man sagen. Aber wenn sich da nicht ein Wechselspiel ergibt, ist halt die Frage, ob das am Ende wirkungsvoll ist. Ne? Und das ist halt die Frage. Manchmal ist es besser, wirklich eine klare Eins zu haben und eine gute Zwei, anstatt zwei Torhüter, die richtig eine Eins sein können. Weißt du? Mhm. So, also denke ich. Ich sehe da auch Konfliktpotenzial. Aber danke dir für deinen Seelenbeitrag. Der war schön.
Und ja. Damit kommen wir zu den letzten News. Und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Und zwar geht es um den Kader für den Lehrgang 19. bis 22.02. mit Perspektive WM-Qualifikationsländerspiel gegen Lettland, dann in Bielefeld vor dieser riesen Kulisse. Folgender Kader wurde jetzt hier veröffentlicht im Tor. Keine Veränderung. De Groot, Bless, Wiegels. Klar, spannend, Bless oder Wiegels. Wen sehen wir da mal gucken? Deshalb steht mir auch hier schon Liria. Man dachte erst, okay, das ist ein Fehler.
Ja, Toulouse dachte ich, ne?
Toulouse, ne? Okay, das war nämlich
der erste Deut.
Als das online stand, war die News vom Wechsel noch nicht raus.
Ja, das, genau. Das ist schon Wochen her.
Genau. So, dann, wir haben im Feld Suat Ak, Drees, Gabriel Oliveira, Maxi Grünberg von St. Pauli, Malik Hatzdiaftic, SFC Stuttgart, Vidoce Matic, MCH, Michi Meier, Panthers, Dennis Öztürk, HSV Panthers, Onur Saklam, HSV Panthers, Fabian Schulz, Liria, Memo Zöser, TSV Weil im Dorf, Davut Wehab, SFC Stuttgart und Christopher Wittig, Hot 05 Futsal. Und auf Abruf stehen Fedor Brack, Fortuna Düsseldorf, Prescott Klaus, HSV Panthers, Aitor Getschem, MCH, Tarik Hatzdiaftic, Wacker Eagles, Kim Hertenich, Jan Regensburg, Kanel Kavaracuglu von Tennis Borussia Berlin. Aus dem Nichts erinnert mich so an die frühen Zeiten des Ländervergleichsturnieres, wo auf einmal auch dann irgendwelche neuen Namen da in diese Waagschale geworfen
wurden. Ist vielleicht ein U19-Spieler? Kann das sein? Ja. Ah, wahrscheinlich.
Ne? Es steht auch kein Datum hier, also kein Geburtsdatum.
Ja. Okay.
Ohne. Ja, Lochow, Penzberg im Tor, wen haben noch? Maxian Pönnicke, TSV Wahl im Dorf, Kadir Sentürk, Mert Sipai, SFC Stuttgart, Niklas Sutton und Martin Wu, Fortuna, unser junger Torhüter. So.
Ja.
Ja, was sind so deine Feelings?
Feelings. Lass uns das mal erstmal so betrachten, wer ist denn raus? Es sind ja ein paar neue da, aber wer ist gegangen? Mhm. Also gegangen ist erstmal auf den ersten Blick, wenn ich jetzt durch meine MCH-Brille gucke, Fuad Agnima ist gegangen. Er ist raus aus diesem Kader. Und das bei einem Heimspiel in Bielefeld. Das ist natürlich hart, finde ich. Also wenn es wirklich eine sportliche Entscheidung war, finde ich, ist das eine harte Entscheidung. Und diese Abgänge oder so ein Abgang wie Fuad Agnima, ne, jetzt müssen wir nicht über Mert Sipahi sprechen, also sorry, dass er noch auf der erweiterten Kaderliste steht. Ich glaube, der ist im Urlaub gewesen jetzt die letzte Zeit. Aber was ich sagen will, ist einfach, jetzt müssen wir natürlich gucken, wer ist neu reingekommen für Spieler, die vielleicht auch jetzt sich bewährt hatten. Maximilian Grünberg finde ich interessant. Aber zum Zeitpunkt der Nominierung hat er, glaube ich, 4 Spiele am Stück nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren mehrere Spiele nicht. Und er wird nominiert, hat aber jetzt, wie ich finde, in den letzten Spielen, vor allem jetzt auch zuletzt, auch wenn sie verloren haben, war er der aktivste bei Pauli. Zumindest ist das, was man mitgekriegt hat. Finde ich, ist eine mit Abstrichen gelungene Nominierung. Neunominierung, finde ich, Grünberg. Finde ich auf jeden Fall durchaus berechtigt.
Bin ich bei dir, ja.
Ja. Ne, du kannst jetzt gerne mit einsteigen immer wieder. So, also von daher.
Du machst dann Ideen, ich sag dann ja oder nein, aber Maxi Grünberg, gebe ich dir recht, kann man absolut mittragen.
Gut. Nehmen wir Davut Wehab. Da haben wir schon drüber gesprochen. Neben Arma Cekic vom Stuttgarter FC, sicherlich jemand, den man langsam mal nominieren kann. Finde ich, ist auch eine durchaus gelungene Nominierung, weil er sehr variabel ist, schussstark, hat sich entwickelt, Ader-Pivot-Position, kann man beim DFB gebrauchen.
Ja, Wehab und Grünberg, beides Pivot-Spieler, ne?
Ja, wobei Grünberg, da kannst du ja kaum einordnen bei Pauli.
Was ja, gut, das stimmt, aber kann beide, alles. Links und rechts.
Aber Wehab, genau. Das ist in Grünberg, bin ich auch interessant, wie er beim DFB positioniert wird und ob er überhaupt in dieses System passt, wie er sich da entwickelt und einbringt, ob er überhaupt da auch mal zum Einsatz kommt. So, das wäre eine Idee. Wir wissen aber aus der Bundesliga, dass er auf jeden Fall ein sehr kreativer, willensstarker und technisch wirklich super Spieler ist. Einer, also auch bei Pauli heraussticht. Und die sind technisch gut, die Jungs. Aber wie gesagt, dann haben wir Davut Wehab, der auch, ne, wo wir schon in den letzten Folgen mal gesagt haben, hey, nominieren, super, freue ich mich drüber. Vom Meister weiß gar nicht, ob er in Deutschland geboren ist, kann uns vielleicht jemand sagen, weil wir müssen ja auch mal gucken, wer ist jetzt eingebürgert oder nicht, ne? Weil, um einfach so diese Entwicklung in Deutschland zu haben, weil wir ja durchaus auch die Sorge haben, dass wir so ein Italien-Modell kriegen. Das weißt du ja, dass Deutsche also eingebürgert werden. Und dann haben wir hier das Italien-Modell und dann können wir über Fußballentwicklung la lange reden, da kriegen wir nichts. Das hat uns Italien gezeigt. Das wird dann irgendwann sterben.
Ja.
Gut, und wir haben es sogar prognostiziert. Das wollten wir nochmal sagen. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, sogar schon. Ne? Dass Bundesliga natürlich zu so einem
Ja,
Legionärstum führen
das
kann.
Italienische Beispiel haben wir oft
Ja.
benutzt als Warnung, ja, was passieren kann mit großem
Warnung.
Legionärstum. Ja.
Warnung. Der Sportökonom hat letzte Woche gesagt, ging ökonomisch gar nicht anders. Hab promoviert. Nein, aber das zu da. Dann gibt es natürlich noch hier einen Punkt, und das war Onur Saglam, der, ich glaube, 10 Monate raus war. Und ich sag mal, ohne Spiel, also auch jetzt am Wochenende war er nicht dabei. Und ich sag mal, die HSV Panthers können richtig glücklich sein, dass er nominiert wird. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, denn er wird nicht bei 100% sein können. Auch wenn der Spieler das behauptet. Er hat nicht die Spielpraxis. Jetzt hast du noch ein Spiel vor diesem Länderspiel. Und das war's. Und er hat da davor, ich glaube, da war er immer im Kader und hat nicht wirklich durchgespielt, denke ich, zumindest was ich gesehen habe. Und dann war er jetzt gar nicht dabei in Stuttgart. Und er wird nominiert. Aus dem Nichts, Daniel. Und das ist aus meiner Sicht nichts gegen die HSV Panthers und Onur Saglam. Also ich gratuliere euch für die Nominierung. Super für euch. Aber was der DFB hier macht, ist aus meiner Sicht eine Ohrfeige, eine schallende Ohrfeige ins Gesicht der Spieler, die dafür jetzt ackern ohne Ende. Seit Monaten und für den Einsatz. Man weiß natürlich, wie du immer sagst, auch nicht, wie der Hintergrund ist, beruflich, ne? Ich würde jetzt hier Aitor Getschum zum Beispiel, den habe nicht nachgefragt, aber dass der dann dafür raus ist, das finde ich echt krass. Krass, wie man auf so eine Entscheidung kommt. Ein Spieler, der 10 Monate nicht dabei ist, egal welchen
Man könnte es
Standing.
natürlich
Bitte.
etwas durch die Position motivieren und sagen, gut, Saglam so Richtung fixe orientiert, hat man vielleicht nicht ganz so viele Spieler dabei, viele Ader-Spieler, jetzt sogar noch ein paar Pivot-Spieler dabei, man ist etwas blank. Ja, das könnte eine Motivation sein, aber reicht das dann am Ende wirklich in so einem dynamischen Spiel wie Futsal, das dann auch gerade mit, wie du schon sagst, Perspektiv, Motivation der anderen. So eine Nominierung hat eine sportliche Komponente, aber auch immer eine Motivationskomponente für andere Spieler.
Ja.
Nämlich ist es gerechtfertigt, was wird verlangt, wer schafft es am Ende? Und das kann halt auch demotivierend sein, wenn man dann, zum Beispiel Ian Prescott-Glaus hat für mich einen super Lauf. Ja,
Ja.
verstehe ich jetzt auch nicht, warum ist denn jetzt Ian auch da jetzt raus? Schade, ne? Hat gut genetzt, war immer dabei, hat ordentlich Powerhouse gemacht und fällt dann raus. Kann für mich nur die Position sein, das wäre wirklich noch zu diskutieren, ob das dann so
Ja.
etwas rechtfertigt, ob er dann auch als Fixo den Mehrwert bringt, als
Ja,
wenn man da
aber
einen anderen Spieler hinstellt.
unabhängig Spielpraxis, Fitness im Bereich Futsal, nicht hier, der kann schnell laufen jetzt und so weiter, und der hat Kondition, bla bla, sondern wirklich, ich habe da letztens noch mit 2 Leuten, die sich damit auskennen, mich auseinandergesetzt, auch über Fitness. Und da war eine ganz einfache Aussage: Wenn du jemanden hast, der 100% gut ist, so wirklich 100% fit ist. Nehmen wir mal einfach Aitor Getschim. Der spielt dieselbe Position. Fixo, schussstark, etc. Ballsicher, mittlerweile sehr variabel. Nimm nur diesen Vergleich, man kann andere auch nennen, ne? Weil du sagst Position. Der ist 100% fit. Saglam wird niemals bei 100% Futsal-Fitness sein, bei diesem Spiel gegen Lettland. Never. Also das kann er gar nicht, weil er jetzt hier nicht mindestens 5 Spiele vorher abgerissen hat und sich da mit Spielpraxis und Spielfitness geholt hat. Ich weiß nicht, wie man so eine Entscheidung fundiert, ob es jetzt seine Führungspersönlichkeit ist, die er sicherlich mitbringt. Aber sorry, es ist halt einfach eine nicht nachvollziehbare Nominierung. Die intern sicherlich für die Sinn ergibt. Ist ja immer subjektiv, so eine Bewertung, muss man auch sagen. Aber für uns von außen ist das schwer nachvollziehbar. Und mich würde das wirklich nicht erfreuen als Spieler, der dafür draußen sein muss. Wirklich.
Was mir positiv jetzt auffällt, ist auf jeden Fall mit Michi Meier.
Positiv, versuchst du es noch zu
Man muss ja mal,
holen.
gibt es ja die Motivations- oder die
Ja, klar,
Meeting-Strategie immer, dass
lass
man
uns das
selber so eine,
Harvard-Sandwich machen. Genau, am
ja, so
Ende kommt
ein,
das Positive, bitte.
und ja, es gibt mit Michi Meier nur noch einen Spieler unter 1990er Jahrgang. Für mich also die Transformation hin zu einem jüngeren Futsal-Team immer immer präsenter. Das finde ich extrem gut. Jetzt auch mit, ich habe mal geguckt, der Kanel, ich sage ihm nur Kanel, er soll mir bitte, oder ja, Kanel, war beim U19-Spiel dabei bei der Nationalmannschaft, hat hier anscheinend auch Bundesliga Nordost gespielt. Ist das hier auch U19, Berliner AK?
Aber
ja, also Fußball.
Eine Sache, Daniel, auch mal einfach, um Futsalkultur hier zu würdigen. Never darf ein Spieler für die A-Nationalmannschaft nominiert werden, der nicht in einem Futsalverein ist. Never. Auch nicht in so eine Kader erweiterte Liste.
Das ist wieder die Demotivationsfunktion.
Das ist pädagogisch so schlecht, soziologisch so schwach. Sorry, das darf nicht passieren. Unabhängig davon, ob der leistungsstark ist, weil man hier eben, wie du sagst, nicht weiß, was man mit diesem einen Dominostein an weitere Effekte hat und welcher Dominostein der letzte ist am Ende des Tages. Und das hat nicht gute Effekte.
Ja, es ist halt, das Problem ist der fehlende Masterplan. Wir drehen uns da immer eigentlich um dasselbe Problem. Ja. Was will man mit Futsal? Wie soll das aufgebaut werden? Wie soll das Gesamtkonstrukt Futsal funktionieren? Und es wirkt auch hier völlig blind zusammengewürfelt, dass man jetzt diese U19 hat, die so ein bisschen standalone ist, weil es gibt keine Ligen. Die ist einfach
standalone.
Da. Ja, es ist eine Standalone-Liga, einfach ohne Einbindung in irgendetwas. Und aus dieser Sondertorte zieht man sich jetzt hier so eine Kerze raus und packt die jetzt hier auch auf die Kronjuwelen drauf. Nee, ich finde, das geht nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir haben immer gesagt, wenn man die Bundesliga hat, muss das Mantra bestehen, Spieler nur aus der Bundesliga zu rekrutieren. Ja, das war immer schon mit Fabian Schulz grenzwertig, denn die Bundesliga muss gestützt werden, die Spieler sollen da rein. Gut, Berlin hat keinen Club. Gut, das heißt, eigentlich kann man den Spielern jetzt sagen, entweder zu Liria oder nicht. So, jetzt haben sie ja einen, jetzt haben sie ja die Ausrede nicht mehr. Das muss jetzt so sein. Ja.
Ja, Liria hat mit die meisten Nationalspieler jetzt. Wiegels und Schulz. Ja, aber unabhängig davon, also wie gesagt, Zaglam ist sicherlich fragwürdig, ne? Auch wenn er Führungsspieler ist. Also du hast Meier, Söser, Wittig, Pless, das sind alles Führungsspieler. So, also hast du ausreichend Führungsspieler im Kader. Es kann kein Argument sein. Und jetzt hast du da Situationen halt, wie man nominiert, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und ich finde es wichtig, dass du diesen Charakter des Jüngerwerdens einmal in den Mittelpunkt rückst. Das ist sicherlich ein positiver Effekt. Wobei ich auch nochmal sagen muss, Michi Meier ist einfach noch einer der überragenden Spieler dieses Teams. Also muss man einfach sagen, auch was er jetzt in den letzten Spielen oder auch im Laufe der Saison trotzdem abreißt beim HSV, trotz der Instabilität, er ist ein stabiler Punkt, finde ich.
Ja, Michi muss da rein. Das ist absolut wichtig als Spieler, auch als alter Hase, schon leider der Älteste jetzt hier, will er bestimmt auch nicht gerne hören, dass er jetzt der älteste Hase geworden ist. Aber ja, es ist halt so. Ne? Er ist jetzt der erfahrenste Spieler dort auf der Platte mit seinem 40 Länderspiel mit Abstand. Christopher Wittig hat 50 noch und Memosch ist nicht dabei halt. Aber wer auch noch sehr erfahren natürlich, doch Memosch
hat
war
mehr
dabei.
Als
Sorry, der hat 50, das war das Problem. Mit 50-50 Wittig, beide gleich.
Und genau, nein, der hat mehr als Wittig. Das ist ja das Problem. Also das haben sie ja gefaked wieder am Ende. Es ist unfassbar. Also wenn da jetzt 50-50 steht, ist das so
genau, jetzt,
schlecht.
Genau, jetzt ist 50-50 und damals hat man gesagt, es wäre nicht gleich, ne?
Ja, und wir haben ja Screenshots gemacht. Ich krieg das Kotzen, wirklich. Sorry, also das ist jetzt gerade, wir sind im Podcast, wir sind hier persönlich, nimm's nicht persönlich da draußen, aber das ist Gefake. So, und wenn der wird jetzt nachher noch, der muss ja in Bielefeld dann auch nochmal gewürdigt werden und die sollen einfach ehrlich sein. Die sollen Ehre haben. Ehre ist Wahrheit.
Jetzt habe ich wieder jetzt habe ich hier
den, wirklich. Nein, es ist so, Ehre ist mit Wahrhaftigkeit verbunden. Man steht zu seiner Wahrheit und man verfälscht sie nicht. Und da muss man sich entschuldigen. Ehre heißt, ich entschuldige mich bei dem Spieler. So, ich habe es schon mal aufgerissen. Und das finde ich grausam, dass man da auf einmal angleicht, damit man bloß nicht das Problem hat mit der Diskriminierung und so weiter. Bla, bla, bla. Sorry. Also,
ich überlege mir gerade eine Überleitung, wie ich davon wegkomme, von deinem Rage-Modus
so,
gerade.
Nein, letzter Punkt. Rage-Modus aus. Ich finde den Kader gut. Bis auf ein, zwei Nominierungen. Der Kader ist gut. Ich finde auch, Spieler sind drin, die sich gut entwickeln. Malik Hatzijaftic. Top hat sich entwickelt. Suat Ak hat jetzt die letzten Spiele auch gut gespielt. Die Hohensteiner sowieso. David Weab, Memo Schöser auch. Also ich finde insgesamt den Kader, es ist ja eigentlich so im Grundkern Hott, Weilendorf, Stuttgart. So jetzt ein bisschen. Plus ein MCH-Spieler und HSV und dann hast du halt noch Liria. Und ein Düsseldorfer im Tor, aber als dritter Torwart. Finde ich insgesamt gelungen. Insgesamt. Also Gesamtnote 2. So, Aber eine Eins ist es längst nicht, weil eben diese Fragwürdigkeiten sind, die wir heute besprochen haben.
So, schöner Abschluss.
Ja.
Dann, wenn du keine News weiter hast, würde ich einläuten, rüber zu den Regionalligen zu gehen und da die kurzen Blicke darauf zu werfen.
Du läutest.
Leute ein, bing, 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 bing.
Bing, bing, bing. Habe ich noch eine News, Daniel? Ich könnte vielleicht noch, aber ich gucke gerade, nee, wir haben alles gesagt, wir haben über die, wobei, ein Hinweis noch. Ach, wobei, das mache ich nicht, das ist zu persönlich. Muss ich, da würde ich jetzt unseren Podcast nicht für missbrauchen.
Wolltest du mal deine Ansprüche auf den Posten des Bundestrainers hier öffentlich machen?
Ja, aber wobei, eine Sache noch, die neutral ist. Christian Wölfelschneiders Team, TSG Mainz, hat ja gegen die Hessenauswahl im DFB-Akademie-Kontext getestet, ne? Hast ja mitgekriegt. Haben ja gewonnen, ich glaube, sogar deutlich 12-6 oder so, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Weißt du noch das Ergebnis? Auf jeden Fall hoch.
Ja, irgendwie so.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das noch zu erwähnen, dass da was passiert ist, im DFB-Akademie-Kontext wird getestet, man darf die Halle bespielen. Das war vielleicht noch eine kleine Mini-News, die wir noch rausbringen können. Ansonsten eröffne ich dir jetzt die Regionalligen. Bitteschön.
Und ich starte mit der Regionalliga West, denn da haben wir aus meiner Sicht eine Vorentscheidung gesehen.
Oh,
voraussichtlich, denn wir haben zwei Ergebnisse, die jetzt noch deutlicher für die Futsal Panthers Köln als Regionalliga Westmeister sprechen. Das ist nämlich einmal der deutliche Sieg, 5-1 gegen Holzpfosten Schwerte, einen der Verfolger. Und zum anderen, Cheruskaer Detmold lässt überraschend, absolut überraschend, gegen Niederrhein Socker Punkte mit einem 5-5. Und damit ziehen die Panthers Köln jetzt weit weg. Und für mich ist der Vorsprung jetzt die paar Spieltage vor Ende. Ja, sieht das ganz klar aus. Man hat 34 Punkte, dahinter dann Cheruskaer Detmold mit 26. Man hat aber ein Spiel mehr, muss man dazu sagen. Trotzdem, ja, ich meine, so viele Ausfälle werden die Panther jetzt nicht mehr haben. Wie stehst du dazu?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Panthers sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Also dafür kann Detmold dann auch zu Hause einfach, muss das einfach abliefern. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie gegen die Panthers wahrscheinlich das auch jetzt nicht mehr reißen können, haben es nicht mehr in eigener Hand und alle Zeichen stehen Richtung Futsal Panthers Köln. Das erste Interessante an dieser Liga. Das zweite Interessante ist ja, Daniel, dass der UFC Münster den Wuppertaler SV besiegt und zwar mit 4-3. Und auf der Bank, wer sitzt dort? Fabian Nehm. Letzte Woche haben wir noch als Feuerwehrmann gefeiert.
Der Peter Neururer des Futsals.
Ja, anscheinend macht er den Job gut und er holt den Sieg mit den UFC. Letzte Woche schon knapp gegen Köln nur verloren und jetzt gewinnt man gegen Wuppertal. Und somit ist der UFC, was auch immer das für Plätze da unten sind, wir nennen es mal Abstiegsplätze, weg von den Abstiegsplätzen. Und zwar mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Niederrhein-Zocker. Hat sich erstmal rausgekämpft.
Ja, und mein Primero-Club, der Futsal Mülheim, ja, ist wieder mittendrin. Jetzt mit Münster und Niederrhein-Zocker. Man kämpft um den vorletzten Platz. Ist richtig spannend, die Liga, muss man sagen.
Man hat aber noch zwei Spiele weniger als die beiden Konkurrenten. Also das heißt, hier könnte man auch noch auf 6 Punkte wegziehen, wenn man es denn erfolgreich gestaltet. Deswegen, na gut, das war die Futsal-Liga West. Wo wollen wir in den Südwesten gehen?
Gerne, mach.
Da gibt es ja nichts.
Ach so, im Süd. Ja, okay.
Im Südwesten nichts Neues. Da gab es wie immer eine Absetzung. Nee, gab es da was überhaupt? Nee, da war nichts. Nee, es gibt aber in Zukunft eine Absetzung. Aber am Samstag spielen sie TSG Mainz gegen Friesenheim noch. Aber die sind ja Meister. Mainz ist Meister. Dann gehen wir in den Süden, Daniel. In den Süden. Was gab es im Süden? Magst du uns da was von dazu erzählen?
Achso, ich dachte, du erzählst was. Ich mache hier.
Ich mach hier
schnell auf.
Ich mach schon. Willst du euch machen?
Ja, dann mach.
Du bist ja schon, im Nordosten. War nicht viel. Und der UFC Pass ist Meister. Und wir haben gehört, Darmstadt muss es nicht unbedingt runterreißen, weil Penzberg nicht gemeldet hat für die Regionalliga. Von daher muss Darmstadt jetzt nur um den vorletzten Platz kämpfen, ne, wie ich das verstehe.
Genau.
Und der ist aber auch mit 6 Punkten und 7 Punkte Darmstadt, also in Neuenheim 6 Punkte, Darmstadt 7 Punkte. Das kann nochmal in den letzten Spielen jetzt interessant werden. Ja, ich sehe nämlich, es sind noch 2 Spiele für Darmstadt, für Neuenheim noch 3. Da ist noch was drin. Also Neuenheim kann es aus eigener Kraft noch schaffen. Ja. Und Darmstadt muss jetzt gegen den UFC Pars. Das ist schon ein hartes Gewicht. Ja, Und UFC Pass ist halt schon der amtierende Meister. So, das als kleine News aus der Liga. Ich glaube, wir müssen
Nee, ich würde auch weitergehen
uns
zur Nordost-Liga, aber
gehen
auch
lassen.
da nichts Neues, außer wieder alle drei Spiele zweistellig. Liria gewinnt 16 zu 1, Blumstadt United gewinnt 10 zu 6 gegen Omidan Dresden und CFC Hertha schlägt Atletico Berlin mit 10 zu 2. Nichts Neues und Liria auch hier
So
relativ
gut
sicher
wie,
vorne. So gut wie.
so gut wie, so
9
gut
Punkte
wie.
Vorsprung vor Kroatien, aber Kroatien ein Spiel weniger.
Ja.
Aber der Puffer mit dem Kader.
Ne, der direkte Vergleich ist gewonnen gegen Kroatia Berlin, falls hier der direkte Vergleich zählt in der Liga. Das weiß man ja nach den ganzen Futsalbestimmungen nicht. Aber unabhängig davon, ich denke, Liria wird es machen. Und im Tor, beziehungsweise im Kader, sahen wir halt den Herrn Wiegels. Ja? Ja, er war dabei. Und ja. Wir sehen ihn wohl dann jetzt vielleicht auch dann in der Relegation. Na, schön. Dann gehen wir in den Norden der Republik. Da hatten wir auch was. Und zwar gewinnt Sparta Futsal 9 zu 0 bei Deportivo Inter. Der FC Maihan gewinnt, ist das jetzt am grünen Tisch, gegen Woltmershausen. Nicht antritt. Ich kann es nicht nachvollziehen hier nach
Sonderwertung
Fuß.
steht hier bei mir nur in der
Ja.
App.
Ja. Und der PTSK Kiel gewinnt bei dem BFC Futsal Löwen Nordheide mit 6 zu 2. Und ja, noch sind sie Tabellenführer mit 34 Punkten, aber Sparta mit 32 Punkten und ein Spiel weniger dahinter. Deswegen es ist höchst spannend. Es sind für den PTSK noch 3 Spiele und für Sparta Futsal noch 4 Spiele. Es gibt noch ein paar Punkte zu verteilen und Sparta darf nicht ausrutschen und der PTSK auch nicht. Also von daher, das ist die spannendste Liga, die wir noch haben, Daniel.
Ja,
Da,
das stimmt.
mehr haben wir nicht. Also mehr geht, also hier ist noch Spannung, hier kann ich mich noch nicht entscheiden. Wobei Sparta sicherlich Favorit ist dadurch. Aber nee, ich würde mich noch nicht festlegen. So, das zum Norden, Daniel. Bei den Frauen, gab es da was?
Ein Spiel. Ja, Rot-Weiß Oberhausen, die sich eigentlich nur im Winter fit halten wollen und eigentlich nichts mit Futsal am Hut haben wollen, sondern einfach nur mal mitspielen wollten, gewinnen gegen den CC Freisenbruch mit 7 zu 2. Also die Oberhausener sind schon gut, aber klar, sind ja auch im Fußball recht gut. Und das erklärt das dann. Sind jetzt nämlich Zweiter in der Liga.
Wenn der UFC da irgendwie seine Punkte noch kriegt, die da irgendwie immer noch nicht im System eingetragen wurden. Und der UFC Münster, haben wir letzte Woche schon geklärt, hat sich jetzt wieder ist auf Meisterkurs wegen dem direkten Vergleich, den man gegen die Panthers Köln gewonnen hat. Und der UFC Münster hat nämlich nicht gespielt am Wochenende, nicht hier in der Liga, aber beim FLVW Futsal-Hallenpokal, Frauen-Hallenpokal. Und man hat ihn gewonnen. Die UFC Münster Damen haben gewonnen und sind FLVW, also Westfälischer Futsal-Hallenpokal-Siegerin sind sie. So kann man es. Das auch noch so als kleine News. Genau, dann haben wir das auch abgedeckt.
Dann
Ja.
soll ich wieder mal so random in irgendeine der Verbandsligen reingehen?
Also ich würde erstmal sagen, eine Sache, die mir gefallen hat, ist ja Black Forest Futsal. Die haben ja den Verbandsligameistertitel geholt im 6-Meter-Schießen. Gegen die Breisgau-Brasilianer. Ich habe das gesehen. Die machen ja sehr viel Instagram und haben Content gebaut. Und da sieht man dann, wie die
Ich sehe es. Wieso war das jetzt schon
Erwachsenen.
vorbei? Die Liga ist schon vorbei?
Die Liga ist vorbei, es ist Winterfutsal, haben wir doch gesagt.
Ja, gibt es kein Rückspiel? Ich habe
Das
wenigstens
geht so
gedacht, die
schnell,
machen.
Daniel.
Ja, krass, ja, Winterfußball geht so schnell. Ja, geil.
Ja, und die haben sich auch schön gefeiert, haben mit ihrer Urkunde da auf Gangster-Rap getanzt. Finde ich ein bisschen ulkig, war sicherlich. Ich sag mal, wenn es keine Kunst ist, kann es weg, aber vielleicht war es Kunst. Auf jeden Fall cool, scheint eine lustige Truppe zu sein. Haben auch noch ein paar weitere Takes gehabt, wenn man da so ein bisschen hingeguckt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch am Black Forest Futsal. Freiburg vielleicht in der Südregionalliga bald.
Das ist ja toll. Ja, freut mich echt. Schöne Grüße in das neue Projekt, dann direkt in die Regionalliga Süd. Natürlich auch ein harter Sprung, diese Challenge anzunehmen, die Wege und auch die Koordination, Organisation des Wettbewerbs. Freut mich natürlich jetzt von Penzberg zum Beispiel. Gut, die kommen jetzt aber von München bis nach Freiburg. Das sind
Ja.
halt auch schon Weiten, die sind teilweise halt größer als in der Bundesliga.
Ja, von Freiburg nach Hessen. Viel Spaß. Also bis nach Frankfurt und weiter. Also, das ist auch schon natürlich eine
Also als
ordentliche
Finanzer von Düsseldorf wünsche ich mir Freiburg nicht in der Bundesliga. Da muss ich immer die hohen Kosten freigeben, dann nach Freiburg.
Bitte schön weiter feiern, Freiburg, und weniger
Ja, klar.
trainieren. Immer feiern, feiern. Bleibt in Feierlaune.
Wunderbar, freut mich. Ja, dann hatten wir auch unser Spiel. Dann können wir rübergehen zur Bundesliga.
Zur Bundesliga? Ja, Daniel, wenn es nichts weiter ist. Hast du was? Trailer?
Ach so, ja.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Daniel, es ist was für ein, das war ein legendärer Spieltag. Und wir haben den Trailer nicht,
ja,
schade.
Das stimmt, das war echt ein legendärer Spieltag, der auch, muss man sagen, erstmal mit Trauerflor und Gedenkminute begann. Ich habe mir mal zwischendurch gedacht, ich finde das auch gut, dass man das nicht nur eine Trauerminute einlegt, sondern auch mit Trauerflor, denn hier sind wirklich viele Menschen in der Türkei gestorben. Ja. Ich denke mir aber auch, hey, gerne könnte man das auch, ich erinnere gerne an Haiti mit 200.000 Toten, ich erinnere gerne an die Tsunami-Katastrophe damals 2004 mit 200 oder 300.000 Toten, also auch sehr, sehr viele Tote. Generell finde ich es eine super Sache, wenn man das in den Sport reinträgt und nochmal jeden daran erinnert, dass letztendlich in anderen Welten und Sportwelten auch gerade irgendwie halt überhaupt nichts geht und eigentlich alles brach liegen wird für die nächsten Jahre. Das ist ja das Traurige dabei. Ja. Fand ich eine tolle Sache. Gerade bei uns auch in Düsseldorf hat ja Memosch geworben, Spenden eingesammelt, war ganz toll. Die Kinder sind rumgegangen mit dem Eimer und haben Geld eingesammelt. Ja. Also fand ich soweit ganz okay.
Ja, es ist ja auch eine Tragödie, die sich gerade in der Türkei und in Syrien abspielt aufgrund des Erdbebens. Das sind so Events, mehr oder weniger Riesenkatastrophen, ne? Aber jeden Tag sterben natürlich Menschen, wie du schon angedacht hast. Und da sollte man sich das einfach bewusst werden, dass alle 4 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Das ist zum Beispiel etwas, was wir natürlich verdrängen. Wir verdrängen das, dass wir aktuell 20 Kriege auf der Welt haben. In Syrien zum Beispiel auch über 500.000 Leute gestorben, nur durch Krieg. Wenn wir unsere Welt über die Massenmedien kennen, dann wissen wir das nicht. Weil die Massenmedien natürlich auch da vieles nichts aufzeigen. So, und das sollten wir also reflektieren. Und das macht uns einfach auch für Leid bewusst. Und deswegen finde ich das gut, dass man das als öffentliche Liga, die man ist, mit Öffentlichkeitswirksamkeit, dass man da hier auf jeden Fall so einen Trauerflor trägt. Mhm. Schwarze Binde am linken Arm oder am rechten. Und schön. Fand ich eine schöne Aktion, einfach damit einem das bewusst wird und dass man weiß, man hat nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern wie es einzelne, ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph es war, aber sagte er einst, wir haben nicht nur für uns, sondern für alle Menschen auf der Welt Verantwortung. Ne? Deswegen, also von daher, das ist nochmal ein Deut darauf. Gut, kommen wir aber zum Sportlichen, Daniel. Lass uns chronologisch vorgehen. Wir hatten im ersten Spiel 15.30 Uhr den Jahn Regensburg Futsal gegen den MCR Futsal Club. Das Spiel endete 7:3. Was soll ich dazu sagen? Ich habe das Spiel ganz gesehen. Ja.
Der Herr hat wieder den Special Zugriff.
Ich habe 2 Spiele ganz gesehen, kann ich vorab sagen. Ja, also nicht 3 diesmal, aber 2 habe ich ganz gesehen. Und das war eins davon.
Aber hier, 30-fache Geschwindigkeit zählt nicht als ganz geschaut.
Nee, das habe ich mir sogar ganz gründlich angeschaut, weil ich auch da, wir haben doch durchaus in der Gruppe ein bisschen ein paar Grafiken und ein paar Abbildungen von Spielszenen haben wir reinfliegen sehen. Und ich fange mal mit dem ersten Tor an und du kannst dann einfach weitermachen mit den anderen Toren und ich gehe drauf ein.
Die Zuschauer noch, 100 Zuschauer in der Halle.
Voraussetzung, genau, des Spiels. 100 Zuschauer, der MCH mit ohne Agnima und ohne Getschim, was man durchaus gemerkt hat. Soll aber keine Ausrede sein, weil wir sagen es ganz klar, wir sind jetzt Richtung Zielgerade der Bundesliga. Wenn man jetzt nicht kompensieren kann, muss man einfach die Ergebnisse so nehmen, wie sie sind. Und es ist ein 7:3. So. Und das 1:0 fällt nach 21 Sekunden, Daniel. Krass. Also sehr schnell. Der MCH einerseits mit einem wichtigen Fehler. Ich kann mal kurz das Tor schildern. Danach kannst du von mir aus alles Weitere machen, weil das war für mich ein Keypoint-Tor, das gezeigt hat, was Regensburg immer wieder vorhat. Regensburg spielt mit Marquinhos als Pivot. Aber immer wieder auch lässt dieser sich fallen, manchmal sogar durchs Zentrum weg, um damit Regensburg in eine Art 4-0 kommt, um dann über den Ahler durchzubrechen. Also die sind sehr gut aus dem 3-1 in das 4-0 zu kommen. Das ist so typische Regensburger Qualität. muss ich sagen, auch in der taktischen Variabilität. Und dann spielt Krul, während Marquinhos rausläuft, von dem Pivot auf dem Fixo, spielt durch Marquinhos den Ball auch von Ala zu Ala. Und der Gegenspieler von Marquinhos muss doch eigentlich wissen, ey, da ist der tot. Marquinhos kann halt nur Pivot. Der kann nicht auf dem Fixo irgendwas anrichten. So, deswegen lass ihn rauslaufen, bleib in deiner Tiefe, damit du das System hältst. Aber wie, ich glaube, Vives war es, der neue Miquel, läuft mit Marquinhos mit, als würde ihn auf Toilette folgen. Und damit wird Matic gegen Haliçon ins 1 gegen 1 geschickt. Und Matic geht viel zu hastig drauf. Ja, doch, hastig, haben wir schon geklärt letzte Woche, dass das richtig ist. Und kriegt den Ball nicht, den Ala-zu-Ala-Pass. Viel zu hoch angelaufen dann sozusagen. Und der Ball geht dann vorbei und Haliçon kann von der Mittellinie schön aufs Tor laufen. Also Matic hier realisiert nicht, dass hinter ihnen keiner ist. Der muss hier auf jeden Fall Kontrolle haben und darf nicht so aggressiv rein und dann das Timing, was dann verpatzt wird nach 21 Sekunden und Haliçon läuft allein auf Pacheco. Und jetzt kannst du mir mehr erzählen, was ist dann
Ja
passiert?
gut, was hast ja schon Tiefenanalyse hier betrieben. Klar, dieses
Das war der Start.
klassische auf 1 Meter anlaufen sieht man tatsächlich in der Bundesliga häufig, dass das missachtet wird, dieses Grundprinzip,
Ja.
dieses scharf anlaufen, aber nicht in den Mann laufen, also nicht den Mann attackieren. Und ja, Pacheco steht mir auch zu tief in der Szene. Ich habe jetzt auch hier nicht jedes Tor irgendwie aufgeführt, eher so allgemein. Und Pacheco hat in dem Spiel, das sieht man in dieser Szene, und sieht man auch noch bei anderen Toren. Er ist nicht so in der Form, wie er am Anfang der Saison war. Und für mich hat auch Cardi eine besten, super Spiele gemacht. Ich bin kein Freund davon, einfach auch pro forma oder aus Tradition, wie auch immer, den Torwart wieder herzustellen. Also hier hätte man aus Cleverson Pelch eher versuchen müssen, maximal beide spielen zu lassen, aber eher Cardi. Er war da. Er hat da das Ding letztens abgerissen und den Sieg oder den Punkt alleine festgehalten. Finde ich hart, ihn rauszutun. Habe ich jetzt auch in der Leistung von Pacheco nicht gesehen. Ja.
Ja, du weißt auch, im Rückblick ist man immer schlauer, aber das ist echt ein Phänomen, das man hier gemerkt hat. Pacheco taktisch und dadurch auch technisch dann nicht in Spielpraxis drin. Man merkte das. Also der kann hier eigentlich schon beim 1-0 auf 6 Meter warten und sich schön
Genau,
breit und groß
richtig.
machen. Und dann läuft, steht er auf 3 Meter und kommt dann wieder aus der Bewegung in den Schuss, wodurch der Schuss reingeht. Und das ist eben das Taktische, was dann vielleicht durch die fehlende Spielpraxis fehlt, aber dann auch die Technik nicht sauber erstellt. Und wir werden, bei vielen Toren war das eben so, dass er halt taktisch nicht gut steht, weil er keinen Bezug zum Spiel kriegt. Er kriegt diesen Bezug zum Spiel nicht, weil er diese Praxis nicht hat und ist sein erstes Spiel seit langer Zeit. Und du sagtest, Kadi Dibra hat die letzten Spiele wirklich überragend gespielt und hat eben hier diesen Bezug zum Spiel und dadurch auch vielleicht die bessere Leistungsfähigkeit. Ganz spannend, weil es einfach hier so offensichtlich wurde, dass das Dinger sind, die man halt vielleicht, die dann Cardi Libra die letzten Spiele besser gemacht hat. Und es waren einige Tore dabei, die halt hier so mit so einem zu tiefen Stehen des Torwarts dann auch entstehen können. Und ich kann eins sagen, ich habe das Spiel ganz gesehen. Regensburg hatte nicht Chancen en masse. Die haben die Dinger alle einfach reingemacht. Sie hatten zwar noch Chancen, klar, Pacheco hat noch ein, zwei Bälle gehalten, alles cool. Aber diese 7 Dinger, das muss man jetzt sagen, das war einfach effizient auch von Regensburg. So, ne? Die waren die bessere Mannschaft und haben die Dinger effizient gemacht. So, aber machen wir weiter. Es war es 1-0. Haliçon läuft Mittellinie los. Pacheco steht zu kurz oder zu
Also wie
tief.
gesagt,
Und
ich habe jetzt
ja.
nur, das nächste wäre bei mir das 2 zu 1. Ich habe jetzt
Ja.
eher so die Highlight-Tore
Ja,
rausgezogen,
bitte. Hau
weil
raus.
Marquinhos hier ein unfassbar schönes Pivot-Tor schießt,
Ja.
den Ball bekommt, abschirmt, kurze Bewegung, den Ball vorbeilegt, sich reintritt in den Gegner und dann einfach auch gut versenkt. Das ist so seine Stärke und das macht er hier wunderschön. Dann habe ich noch das 4 zu 2 hier stehen von Furkan Aas für den MCH, weil er einfach hier auch
Ja.
diesen perfekten Bilderbuch oder Lehrbuch Horizontallauf macht. Auch
Ja.
kurz Agato, zack, rein in die Mitte, schön 90 Grad, bam, versenkt und 6 zu 3, klar, Nathan Soares, erstes Spiel hier. Hast du was gefunden über ihn, was er so vorher
Ja, also
gemacht
ich
hat?
habe noch mit Florian korrespondiert, der hat mir so ein bisschen was
Ah ja.
erzählt. Der war irgendwie in Brandenburg und dann hat man sich geschrieben, weil der kannte wohl einen Spieler dort und die kam noch gar nicht so richtig klar, irgendwie so, dass der auch Futsal mehr oder weniger richtig gut kann. Und er hat gesagt, ja, ich habe in Portugal gespielt zuletzt und da und da. Und dann war das durchaus eine glückliche Fügung. Und ja, ich habe das Spiel ganz gesehen und er macht einen guten Job. Er macht das Spiel auch nochmal variabler. Also, weil er passt auch in das System gut rein. Guck mal seine Körperlichkeit und gleichzeitig auch diese technischen Fähigkeiten, die er mitbringt. Und dadurch in dieses 3-1, immer diesen Swing von 3-1 ins 4-0, was Regensburg mehr oder weniger tatsächlich situativ immer wieder macht, das steht ihm gut. Also, er passt gut in das System rein. Dadurch bringt er dem Regensburger Spiel echt einen guten Impact. Und in dieser Situation auch, geht auf die Außen, Hinterlaufaktion. Aus meiner Sicht ist hier dann die Abstimmung zwischen Torwart und Fixo nicht richtig beim MCH. Entweder Pacheco kommt raus, steht bei 6 Metern, dann wieder nicht über den, kriegt er den nicht unter die Latte. Muss man kommunizieren. Ist aber auch der MCH hat im zweiten Block mit, ich glaube, 3-9 gespielt. Sowas passiert dann in der Situation. Aber da zeigt sich die Qualität bei diesem Suarez, der dann einfach das Ding unter die Latte hämmert. So, und das ist Qualität. Aus dem spitzen Winkel, Chapeau, steht Regensburg gut. Regensburg hat insgesamt abgeliefert, gute Masse an Futsal auf den Platz gebracht und spielt jetzt das nächste Spiel gegen die Fortun. Und bin gespannt, ob die Fortun gegen diese Breite und Klasse, die Regensburg mittlerweile hat, gegenhalten kann. Aus meiner Sicht hat Regensburg immer noch eklatant teilweise Schwächen in der Defensive. Ist aber für mich auch so, ich will nichts Blödes sagen, aber es ist so ein bisschen brasilianische Schwäche. Finde ich so. Da habe ich diese spanische Brille auf. Und ja, Regensburg kommt individualtaktisch nicht immer wirklich defensiv mit, muss ich sagen. Aber ja, man lässt also ordentlich zu, kann man auch sagen. Und offensiv kann man aber auch ordentlich Tore schießen. Haben einfach Qualität nach vorne, muss man einfach sagen. So, Daniel, bitte.
Ja, nächstes Spiel. Also ich bin jetzt hier durch.
Dieses Spiel, machen wir dieses Spiel.
Klingt
Okay,
gut.
das gut.
Du hast die
Kommen wir zu
Chronologie
deinem.
im Blick.
Ja, du weißt du nicht, was hier chronologisch abgelaufen ist in der Bundesliga oder was? Aber Daniel, du bist dran.
Ich bin
Mr.
dran.
Futsal on Tour oder was auch
Ja.
immer. Du hast mal wieder schön deinen asiatischen Snack, den du
Ja,
hattest da.
unsere Halle ist ja im japanischen Viertel. Da
Ja, genau.
in Düsseldorf und da ist gegenüber so ein richtig guter japanischer Laden. Also wer zu uns nach Düsseldorf kommt, mega gutes Essen dort. Natürlich auch bei uns in der Halle. Unsere belegten Brötchen sind sehr, sehr begehrt. Und ja, sind sehr gute Sandwiches, muss man echt
Spielst du
sagen.
die selbst?
Nein, das macht er bei uns aber die Ehrenamtler. Die machen richtig gute Dinger.
Bist du kein Ehrenamtler? Kriegst du Geld dafür? Bist du ein Kapitalist?
Nein, nein.
Ei,
Nee, ich war wieder zehn, ich war natürlich
ei.
wieder von. Diesmal war ich sogar um eins war ich in der Halle bis 19:30 dann und musste wieder diese Banner, diese Schaumstoffdinger ins Auto quetschen am Ende.
Du musst dir deine 500 € Wochenendgage dann auch irgendwie noch gut
Ja, genau,
reden.
natürlich. Und habe wieder alles gemacht, ja, aufgebaut, Banner, alles. Wir haben jetzt auch einen guten Trick. Wir wollten eigentlich, man denkt viel zu komplex, um unsere Banner anzuhauen in die Wand, weil wir haben so eine Löcherwand. Und wir wollten dann schon mit 3D-Druck solche Dübel bauen. Und aber bei uns im Club da, Sebastian, schöne Grüße, falls er hier zuhört, hat dann die Idee gehabt, er ist auch Promovierter, also ein Wissenschaftler, aber Physiker,
Natürlich,
und
ja.
hat einfach die Holz, wie gesagt, diese Holzdübel, die es auch bei den
Ja.
Ikea-Schränken immer gibt, diese
Ja.
Holzverbindungsstücke,
Genau.
die passen genau da rein. Das heißt, wir brauchen nur
Perfekt.
diese für 3 Euro, für 100 Stück, ja, die kannst du da reinjagen und brauchst kein Tape mehr, was deutlich teurer ist. Also ökonomisch haben wir da jetzt ein super Ding gemacht und haben jetzt eben auch gelernt, dass man die hoch- und runterfahrbaren Sprossenwände benutzen kann, um diese langen DFB-Banner aufzuhängen. Das haben wir ja gesehen bei Pauli oder Waldimdorf, ich weiß nicht mehr. Also egal, wer es von beiden war, danke für den Tipp oder für den Hinweis in dem eigenen Highlight sehen. Mega, hat uns viel Arbeit abgenommen. Also so viel zur Orga. Wir hatten 150 Zuschauer. Uns hat Sepp gefehlt. Red war privat weg. Redzinek gesperrt. Yoshida klar weiterhin verletzt. Ja, von daher war das von Anfang an schon klar, dass es ein schweres Spiel wird. Was so am Anfang auch aufgefallen ist bei Weil im Dorf war so ein bisschen auch die Mannschaftsgruppen. Also sieht man schon, dass es da irgendwie Gruppen gibt. Ja, irgendwann war da ein Grüppchen, hier ein Grüppchen und dann irgendwann Memosch und Suat dann so alleine. Kann sein, dass das nur ein Zeitmoment war, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es so sehr separiert war. Kenne ich jetzt von unseren Jungs jetzt nicht so. Das war schon mal interessant, auf jeden Fall da einzurück. Philipp Bless mal wieder getroffen. Schöne Grüße, habe mich auch gefreut, ihn endlich wiederzusehen, mal persönlich. War ja auch schon lange nicht mehr. Ich finde es halt immer schön, wenn man da wartet in der Halle und sieht die Gesichter endlich. Wenn ich da an meinem Laptop sitze und die ganzen Hefte ausdruck und die ganzen Ausdrucke für die Schiedsrichter und unser Spieltag, wir machen ja jetzt immer vor Ort so einen Spieltagsvorbereitungsspieltag, Flyer, also einfach die Tabelle und die Aufstellung. Ich muss immer auf die Teams warten, auf die Freigaben, dann kann man das dann draufdrücken und dann hat man direkt so einen kleinen Flyer. Ja, war ganz nett.
Ah, schön.
Was ist passiert? Ja, im Grunde ging es direkt los, 0-1, ack. Ja, super Pressing von Weilimdorf, wir noch völlig so ein bisschen verpennt. Hudacek auch nicht seinen besten Tag gehabt in dem Spiel, muss man echt sagen. Und Grund ist, Hudacek hat dann auf dem linken Ala den Ball, ganz tief, auf, keine Ahnung, 3 Metern. Und hat aber auf der gegenüberlangen Ala-Seite Schnitzerling rotiert weg. Und dann ist aber niemand da, dem man den Pass geben kann. Also diesen Notanker auf der gegenüberliegenden Ala-Seite, der rotiert da nicht rein. Sondern dann sucht er jemanden und wird gepresst und dann macht Suhadak einfach ein geiles Picketor.
Ja, weißt du, was mir irgendwie an den Highlights aufgefallen ist? Ich habe mich gefragt, warum presst man euch nicht einfach? Weil ihr schien auf jeden Fall in diesem Spiel akute Probleme mit einem hohen Pressing zu bekommen. Also ne, das Lösen daraus auch. Vielleicht ist das eine Idee für die zukünftigen Gegner von euch.
Sei still, nicht so viel verraten.
Ja, so. Ist auch gut für euch. Ihr könnt dann vielleicht sicherlich sich aus Pressing lösen trainieren. Habt ihr einen guten Torwart dafür eigentlich, der aber hier dann natürlich auch in einer Szene natürlich leider einen Fehler macht. Kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Aber das ist mir aufgefallen, dass Weilimdorf auf jeden Fall mit dem hohen Pressing Erfolg hatte gegen euch. Und
ja, das war auch auf jeden Fall gut. War gut. Absolut. War eine gute Strategie bei Weilimdorf. Dann 0-2 ist Cesar, kommt über Ala, wie man ihn kennt, und man weiß ja nicht, macht er den Horizontal oder den Vertikallauf. Hier macht er die Linie runter den Vertikallauf und hämmert den da in den Winkel rein. De Croo hat wieder so ein bisschen im Nimbus, so nicht ganz auf der Linie, aber okay, das war einfach ein Strahl. Also, ich weiß nicht, ob du da anders stehst, ob du den hältst. Das war wieder Cesar, das mag ich an diesem Spiel, auch an diesem Tag. Er ist halt sehr groß und mächtig, aber er kann sehr, sehr agil und auch so grazil vielleicht nicht, aber agil am Ball sein. Man schaut ihn gerne zu, Cesar, muss man sagen.
Also an guten Tagen ist er sehr konsequent einfach in seiner Aktion. Und wirkt aber bei Weilimdorf, und das merkt man jetzt auch, er zeigt ja auch jetzt, es blinzelt eher ein bisschen hier und da. Und jetzt hat es auch mal schön Feuer gegeben, fand ich gut, weil bei Stuttgart hat er das häufiger gezeigt. Ja, auf jeden Fall jemand, der tagesformmäßig ordentlich abliefern kann, wenn er eine gute dabei hat. Ne?
Stell dir mal Cesar und Bicevski und Dindic vor. Oh Gott.
Ja, dann hast du den Stuttgarter
FC. Dann Knockout für alle. Ja, dann 3-0. Ja, Ack wieder, weil Christe Groth, er hat seine absoluten Vorteile als bester, vielleicht spielender Torwart in der Bundesliga. Aber das war eben jetzt immer die Gefahr, die besteht. Wird auch wieder gepresst. Und dadurch macht er dann den unkontrollierten Pass in die Mitte. Und Ack fängt den Ball ab. Und ja, 3-0 war an sich aber in der ganzen ersten Halbzeit auch nicht unverdient. Also wir konnten dann wirklich nicht so viel dagegen setzen. Es hat die Durchschlagskraft gefehlt und vor allem die Abschlussschwäche, was ja seit eigentlich schon immer bei uns so ein persistentes Problem ist, dass wir einfach nicht so abgezockt sind und auch nicht so scharfe, präzise Schüsse haben, wie vielleicht ein Cesar, wie Michewski, wie ein Gingic, Marquinhos, keine Ahnung. Oder Pörsch, das haben wir halt nicht und das merkst du. Da bräuchtest du einen von denen bei uns rein, dann würdest du wahrscheinlich ganz, würdest du einfach echt nochmal 10 Punkte einfach mehr haben. Aber das ist ja genau der Punkt, so ein Talent zu haben, das ja, ist halt nicht einfach in Futsal Deutschland.
Aber Daniel, wo war denn eure Weimarsche Relationstheorie? Wenn man merkt, man kann das Pressing irgendwie nicht auflösen, warum ballert man den Ball nicht nur ins gegnerische Tor aus und stellt sich tief rein wieder, ne? Und ne,
du meinst die Lightning-Taktik,
genau, aber das ist ja relationstechnisch was zum Ausprobieren, weil man sich einfach nicht lösen kann, einfach weg damit und man geht auf Ballgewinn und Tempo-Gegenstoß. So, ne? Vielleicht wäre das eine Idee, weil ich denke auch, na, das haben alle Vereine in der Bundesliga, die haben Probleme bei Konterverteidigung. Ich sehe da immer noch nicht hier und da eine klare Struktur. Und das wäre auf jeden Fall in so einem Spiel eine Möglichkeit mal die man ausprobieren kann. Also deine Blitztechnik, der Taktik, hier die Lightning-Taktik.
Ja, die wäre ganz, ganz cool. Ich möchte sie einmal angewendet sehen. Sehr gut. Ich habe das rein. Ich komme nächste Woche dazu, weil wir haben ja das Problem, dass wir nächste Woche extrem unterbesetzt sind, weil zwei Spieler noch zusätzlich die zweite gelbe rote Karte bekommen haben.
Also
wir haben
ins Tor.
Ja, genau, richtig. Ja, wir überlegen schon, vielleicht kriegst du Groth ins Feld und dann, ja, keine Ahnung. Also es wird echt eng und ich habe auch schon gesagt in der Gruppe, ey, macht Lightning-Taktik. Ja, wenig Leute, hast du vielleicht eine Starting vor, die da mithalten kann.
Aber wichtig auch als Detailwissen, Daniel, weil du musst ja deine Offensive und Defensive immer miteinander verknüpfen. Schieß den Ball nicht ins Seiten aus, mach das nicht wie, ich habe immer gesagt, zu unseren Jungs, wenn wir gegen Köln gespielt haben, weil die haben den Ball immer in Seiten ausgeschossen, was ich geil fand, weil so konnten wir den Torwart noch anspielen.
Ja.
Schießt den Ball ins Tor aus, dann hat der Gegner nämlich auch, dann könnt ihr nämlich auch wieder bei wirklich auch Druck ausüben ab einer bestimmten Verteidigungshöhe, weil die nicht mehr den Torwart anspielen können dann. Das ist ganz wichtig bei deiner Lightning-Taktik. Schießt den ins Tor aus nach vorne, nicht in Seiten aus. Oder zum Torwart, zum Gegnerischen. Aber nicht in Seiten aus,
nee,
weil sonst...
Hinten, wenn du es schaffst, genau ins... in Seiten auszuschießen, dann hast du dann ärgerst du den Gegner richtig krass, weil dann immer da hinlaufen muss und es, also dieser Leitentakt gehört ja diese Nervsache daran, ja, diese endlose Nervsache, du musst da hin, musst diesen Einkick machen, den musst du ja vorkicken, weil wenn du in Seiten ausschießt, dann kommt der Torwart den Ball und wirft ihn einfach wieder zur Mitte.
Ja, aber Daniel, nochmal, vielleicht hast du dich ganz verstanden, immer ins Tor aus, damit der Gegner dich nur
ja,
mit 4 Mann angreifen kann,
ja,
damit
okay.
du mehr diesen, auch in bestimmten Momenten den Druck ausüben kannst für den Tempogegenstoß. Also deine defensive Taktik braucht eine offensive
ja,
Orientierung.
Aber bei
Leine anders.
Taktik ist egal, ob der Torwart den Ball hat oder nicht. Also,
ich möchte sie ja nur verbessern und verfeinern,
okay.
optimieren, ja, mit ein wenig Fachwissen noch
okay.
dahinter. Gut,
die nicht
aber schön.
Haben. So, 1-3, ja. dann Ben Haller, Ball, gelb-rote Karte für Caesar. Ja, hat man in der Halle, war schwer zu erkennen. Vielleicht ein bisschen überreagiert, jetzt Caesar da mit Gelb-Rot. Also es sei jetzt auch nicht so. HSO kannst du machen. Musst du das machen, so ein Spiel, ja, wo eh nicht, wo es bis dem, zu dem Zeitpunkt gar nicht so hitzig war. Ja, bringt dann wieder viel rein, aber kann man absolut auch geben. So, was ich gesehen habe, ist schwer. Diese Subjektive ist immer schwer bei Schiedsrichterwesen.
Ja.
Naja, dann war eben 3-1, haben wir auch dann 2-2 umgestellt. Im Überzahlspiel und hat dann auch funktioniert.
Ja, genau, ihr habt aber auch teilweise mit 5 Spielern gespielt.
Genau,
ne? Also,
es hat dann
genau.
mit Groot geklappt, mit Flying
ja.
Goalkeeper, also 5-3.
Und das ist super. Das ist
ja.
super. Das muss man mal als erwähnen, weil das ein wichtiges Detail nochmal ist. Du liegst hinten, du brauchst ein Tor und gegen 3 ist es natürlich nochmal unwahrscheinlicher, ein Gegentor zu kriegen. Das haben nur die HSV Panthers gegen Weiden oft mal geschafft. Ne? Dann haben wir ja dieses wahnsinnige Spiel gehabt am Ende, wo sie zu dritt gegen 5 Mann gewonnen haben, 2 Tore geschossen haben. Aber das ist ein Novum eigentlich. Also das ist dann ganz, ganz selten eine Rarität. Also wenn ihr gegen 3 Mann spielt und ihr braucht ein Tor, dann holt auch mal den Flying raus, weil dann steigen die Chancen, ein Tor zu erzielen, enorm und die Chance, ein Tor zu kassieren gegen 3 ist deutlich
höher. Ja, da hatte auch Schein Rassi ein gutes Gefühl, weil so
ja.
die erste Minute dieser 2 Minuten hat man schon gemerkt, also mit den Jungs auf dem Platz wird das nichts. Also da fehlt einfach wirklich nochmal eine Anspielstation mehr. Da war nicht so richtig gut durchkommen, war eine gute Sache. Ja,
ja,
dann war halt richtig gut Stimmung in der Halle, muss man sagen. Auch wir hatten viele Kinder, viele von der Fußballschule da, einen Jugendverein. Die haben Stimmung gemacht, wir haben immer noch keinen Trommler. Hier raus, wer gerne Trommler machen will in Hamburg, in Düsseldorf.
Boah, ich wäre dabei, Daniel, ich wäre
ja,
dabei.
Wir brauchen einen Trommler.
Bezahlt mir die Fahrt und ich will ja so ein tolles Schnittchen von euch haben, die du jetzt heute
ja.
hast. Dann trommel ich für euch.
Okay, überlege ich. Und
aber ich will neben HPFing stehen.
Nee,
ich will auch mal
nicht. HP steht da unten am Spielfeld dran. Du musst
ja, ich will von unten, ich will unten trommeln und oben. Ich will, oben kommt dann der Sound an.
Ah, okay. Du kannst über HPFing stehen, weil das ja die, das sieht man vielleicht manchmal im TV-Bild oder in den Highlights, wir haben dann ja so eine Empore oder ganz
ja, nee, dann doch bei den Fans,
so eine, ja.
bei den Kindern.
Genau,
okay.
Also war schön, war richtig viel Stimmung in der Halle, war echt schöner nochmal und dann, ja, Flying Goalkeeper war nicht optimal, dann macht Söser das 1-4 und dann war eigentlich auch alles klar, dann gab es noch eine, 2 Szenen, die sind strittig, einmal Rot für Schein Rassi als Trainer, weil es ihm ein Foul war und man hat nicht so ganz verstanden, warum es jetzt keinen 10 Meter gibt. Das wäre ihm das 6. Foul gewesen. Und ich weiß auch am Ende gar nicht, war es jetzt, weil es indirekt war oder weil er keinen Foul gepfiffen hat. Das war dann so ein bisschen in dieser,
ja.
ging so ein bisschen unter. Und dann für mich einer der schönsten Saves. Ich habe gestern gesagt, der Save der Saison, aber ja gut, war vielleicht nicht hochgegriffen. Ich habe es dann gesehen, weil es wirkt natürlich in der Halle anders als im TV-Bild.
Ja.
So. Und im TV-Bild, okay, ist halt ein nicer Save. Man muss sagen, das Christe Kroth steht auf 38 Meter von seinem eigenen Tor entfernt. Der Gegenangriff läuft, weil Ball wird verloren. Er sprintet über das ganze Feld. Okay, er foult Suat Akk dabei. Okay, das hat man auch schon
ja.
live gesehen. Das war auf jeden Fall ein Foul. Aber er sprintet durch und kriegt den Ball noch. Also das war schon...
Er grätscht ihn noch von der Linie.
Weg. Also war wirklich, also wenn das die Tsubasa gewesen wäre, die tollen Fußballstars, dann wäre diese Szene alleine mindestens 30 Minuten lang gewesen.
Mit so Slow-Mo, mit
genau.
Action aus allen
Richtig.
Winkeln, mit Gedankengang währenddessen.
Genau noch.
So, was denkt sich de Groot beim Springen? Jetzt hol ich ihn noch, schaffe ich ihn noch? Und der Schütze, nein!
Richtig, genau so wäre das
aber,
gewesen.
Aber Daniel, das war wieder ein Zeichen und wieder ein Beweis für meine Aussage. De Groot ist euer bester Spieler in jeglicher Art. Hier holt er den Mega-Safe, den als Feldspieler aus meiner Sicht, weil er mit der Fuß hingeht. Und ja, schöne Rettungstat, so kann man es einfach sagen, weil er auch dann der Schnellste auf dem Platz war in dem Moment. Also man merkt, De Groot ist für euch Gold wert, so kann man
Ja,
es sagen.
war schön. Aber auch Bless übrigens, beide Torhüter wieder ein tolles Spiel gemacht. War ein schönes Torhüter-Spiel. Ja, das waren so
Schön.
meine Notizen.
Ja,
Aber
und ich
weiter
habe sie
hier.
kommentiert. Das reicht.
Gut.
Dann kommen wir zum Stuttgarter Futsal-Club gegen die HSV Panthers. Das Spiel, das im Nachgang ein wenig Diskussion bei DFB Futsal Instagram erzeugt hat. Denn man muss wissen, dieses Spiel war bis kurz vor Schluss, bis zur 38. Minute und auch noch danach ein sehr offenes Spiel. Und es endet 3-1 und der DFB schreibt dann in seiner Beschreibung, die Spitzenteams, also auch der Stuttgarter Futsal Club, gewinnen ungefährdet. Ungefährdet. Und da, ich weiß nicht, hast du das kommentiert noch zusätzlich, dass du das auch, dass wir das auch so empfinden, ne? Dass das ein bisschen
Ja,
komisch
ich habe auch
bewertet
was
ist?
geschrieben, weil Janis hat uns darauf hingewiesen und Janis hat es auch kommentiert, der unser Podcast-Hörer. Und ja, da habe ich, glaube ich, kurz was dazu geschrieben, dass wir das auch nicht so gesehen haben als ungefährdet. Also das war wirklich ein tolles, offenes Spiel für beide Seiten. Das hätte jeder gewinnen können hier. Ich hätte es den HSV Panthers natürlich hier gegönnt, einfach weil sie dann auch belohnen. Und auch, dass der SFC das ja auch mal verliert. Ja, ist ja auch mal schön, wenn der Favorit mal ein bisschen stolpert. Einfach so für die Spannung der Liga ist es ja auch schön.
Ja.
Ja.
Aber der SFC ohne Aksentjevic, sondern mit Bevanda im Tor. Also Aksentjevic war nicht dabei. Offiziell, glaube ich, wegen Erkrankung. Was interessant war bei dem Spiel, das war nämlich das zweite Spiel, was ich ganz gesehen habe, Daniel. Das habe ich mir nochmal angeschaut. Es war tatsächlich so, dass der Stuttgarter Club schon mehr Spielanteile hatte und eine ganze Menge Chancen auch. Die HSV Panthers aber auch, gehen auch 1-0 in Führung. Willst du das Tor erstmal beschreiben?
Ich habe noch die
Oder?
Zuschauer, nur 99, ne? Das sind nicht viele. Das sind nicht viele. Platz 1. Ich meine,
Ja.
wir haben sprechen
Ja.
mit dem Tabellenführer gegen den HSV nicht viel, ne? 100 war
Ja.
generell kein guter Spieltag von den Zuschauern
Nee.
her. Es war echt low, muss man
Zuschauermäßig,
sagen.
ja. Die Top-Zuschauer-Teams haben keine Heimspiele gehabt, vielleicht. Ja, aber
Ja.
unabhängig davon muss man sagen, beim 1-0, das Tor fällt, wer war es jetzt nochmal gerade? Ich muss gerade noch meine
Franke.
Notizen. Hanke, genau, Hanke. Möchtest du es beschreiben?
Ja, ich habe hingeschrieben, hier super Balleroberung, Behauptung von Klaus erstmal zuvor. Und Labiat wartet dann, bis Hanke auch auf Ala kommt. Verzögert also ganz gut, wie er das da so macht. Und dann Bevanda steht wieder im Nimbus. Ja, wieder nicht im Kasten, nicht auf 6 Meter. Merkt man dann. Dann hat er eben kaum Handlungsoption aus dieser Totposition heraus. War ein schöner Inception-Konter, wie man das auch nennen will.
Fand ich auch. Ich habe mir das Spiel ja ganz angeschaut und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, was mir natürlich aufgefallen ist, einerseits Stuttgart hat ordentlich gedrückt, aber beim HSV Panthers Yalcin Chelani, Alter. Krass. Also der hat wirklich in diesem Spiel, und ich habe ja schon mal hier und da so ein bisschen anhorchen lassen, die letzten beiden Spiele hat er auch schon richtig gut gehalten, hat sich auch entwickelt mit Abwürfen und so weiter, aber in diesem Spiel hat er eine schöne Breite an Technik und taktischen Aspekten eingebracht, nicht ganz ohne Schwächen, komme ich noch drauf. Aber man muss sagen, der hat den HSV das 1-0 in die Halbzeit gebracht. Der hat alles rausgeholt, was du rausholen kannst. Taktisch aus meiner Sicht sehr gut, ist gut offensiv dabei, sodass er halt auch dann immer ruhig stehen bleiben kann, Fläche aufbauen kann.
Chelle hat auch einmal so
Erzähl
einen
mehr.
Halbspagat gemacht, wo ich dachte,
Ja.
hey, geil, das hätte er vor 2 Jahren nicht gemacht. Also
Genau.
da hat man auch nochmal eine
Genau.
Weiterentwicklung auf jeden Fall gesehen. Freut mich für Jalle. War ein richtig
Ja.
gutes Spiel.
Richtig gutes Spiel. Man muss sagen, auch mal so also bisher für mich, also abhängig davon, dass ich mit ihm auch hier und da mal in Austausch bin, aber muss sagen, ich sag mal, bisher der Torhüter der Rückrunde. Der hat wirklich überragende Leistung gebracht in den letzten 3 Spielen. Hier muss man sagen, hat er es getoppt, weil er einfach alles rausgeholt hat, was man sag ich mal, bis zum 1-2 rausholen konnte. Da kommen wir gleich bestimmt drauf. Aber kommen wir erstmal auf das 1-1. Was ist da passiert, Daniel?
Ja, Retzovic macht das Tor. Denn ja, Klaus, einfach Fehler beim Einkick. Aber auch bei Meier, habe ich nochmal auch
Ja.
notiert, weil er einfach nicht bei Retzovic bleibt, sondern er hätte ja auch einfach mitlaufen können in der Mitte. Und Celani geht dann auf 1-1. 1 gegen 1.
Ja.
Und macht er halt in dem Fall nicht. Und dadurch kommt er überhaupt erst der Querpass, ist dann möglich auf Retzovic und der das Tor macht. War also taktisch unclever.
Also ich finde so, die Situation war schon nach dem Einkick von Klaus, der natürlich dann katastrophalen Fehlpass spielt. Und dann Retzovic geht da direkt aufs Tor. Dass man hier immer noch alles retten kann, weil Meier ist ja noch die letzte Verteidigungslinie. Und man hat, und Celani kommt schon raus, weil der kommt aus dem Winkel. Der kommt nicht aus dem Zentrum. Der läuft von der Seite auf Celani zu. Und in dem Moment muss aus meiner Sicht, weil Meier es nicht mehr schafft, auf 10 oder 9 Meter hier im Pressing zu kommen mit dem Spieler, muss er im Zentrum die Passlinie schließen und lasst Celani im 1 gegen 1, der steht gut, der macht sich breit hoch. Retzovic muss was super Gutes machen, damit das zum Tor führt. Das ist eben, man muss den Gegner dazu zwingen, dass er was Besonderes macht. So, und das hätte man hier machen können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier kein Gegentor fällt. Aber Meier geht dann noch bei 7 Meter da irgendwie in die Grätsche und sieht vielleicht nicht, dass Celani hier schon längst super steht auf 6 Meter und alles abdecken kann, was er abdeckt. Und dann spielt natürlich Retzovic mit seiner Übersicht den Ball quer und das Ding geht ins leere Tor. Also Konterverteidigung beim HSV bitte trainieren, weil das kann man verhindern, das Ding. Das ist echt zu kontrollieren. Ne? So als kleiner Hinweis. Ist aus meiner Sicht schade, weil das Spiel, wenn das nicht fällt, das ist ein total offenes Spiel. Das muss man sagen. Und nach dem 1-1, du willst jetzt sicherlich auf das 2-1 gehen, aber nach dem 1-1 gab es eine Situation. Das kannst du auch nur merken, wenn das ganze Spiel siehst. Da hat der SFC eine Art Torchance und Djindic geht zu Boden bei 6 Metern. Kein Foul. Der hat nur Kontakt und geht zu Boden. Und schreit groß auf, als wäre er sich sein Bein gebrochen. Muss man echt sagen. In der Halle war es so laut. Aber der HSV fährt einen Konter, 3 gegen 2. Und du weißt auch, ohne Akzentjevic ist so ein Konter sicherlich auch eine Torchance. Weil Akzentjevic, da würde ich sagen, oh, komm, safe. Da kannst du 3 gegen 1 spielen, der ist da. So. Aber weißt du, was der Schiri macht? Weil Djindic auf dem Boden liegt und schreit, pfeift der Schiri, während der HSV schon im gegnerischen Drittel ist. Ne, das ist beim 6-Meter-Raum beim HSV. Das ist wirklich schon 5 Sekunden vergangen. Der Schiedsrichter pfeift ab und gibt Hochball. Und dann denke ich so, what? Bitte? Und Djindic, natürlich musst du im Moment auch, wir sagen immer, Vorsicht vor Nachsicht. Aber jetzt kann man im Rückblick natürlich schlauer sein, weil Djindic steht danach auf und geht wie ein junges Fohlen. Der hat keinen Schongang oder sonst was. Das heißt, dieser Megaschmerz kann nicht vorhanden gewesen sein, den er eigentlich braucht für diesen Schrei. Es war also geschindet. Djindic hat geschindet. So. So. Okay. Djindic schindet. Und das ist für mich auch eine gewisse Unsportlichkeit. Da siehst du aber eben diese Nuancen in solchen Situationen. Wir reden ja mal über Unsportlichkeiten. Aber das ist dann das Schiedsrichter, dass der das abpfeift. Das ist echt, da muss er die Situation eben zu Ende spielen lassen, weil er hat ja auch keinen Foul gepfiffen für die Situation. Also er hat ja auch keinen Foul gepfiffen, das war auch nichts. Und dann finde ich so, und dann regen sich natürlich die HSV Panthers auf der Bank, kriegt der Basko, ich glaube, der Funktionär auf der Bank kriegt dann da auch noch irgendwie eine gelbe Karte für. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil auch das ganze Spiel finde ich wieder, ich habe das Spiel gesehen und da war dann wieder auch einer, der auch den MCH gegen Düsseldorf gepfiffen hat. Ich fand die beiden Schiedsrichter nicht gut. Die haben wieder auch keine klare Linie gehabt und dann so ein Ding. Ach, schade, da ist man drauf reingefallen auf Djindic. Allerweltsgeschichte. Jetzt kann man sagen, das ist clever von Djindic, ne? Dass er da rumschreit und so tut. Also ich, ganz ehrlich, ich habe schon erlebt, wie Menschen sich neben mir das Bein gebrochen haben oder einen Kreuzbandriss oder eine Achillessehne. Das ist so ein Schrei gewesen. Aber danach steht er auf und ist nichts. Und der läuft sogar noch ganz locker im Jogging-Tempo raus, ohne Schonhaltung. Und das zeigt für mich, der hat das geschindet. Und schade, dass der Schiedsrichter darauf reinfällt. Weil wenn die Situation weiterläuft, kann das 2-1 für die HSV Panthers sein. Und dann kommt aber das 2-1 für den Stuttgarter Fußballclub, was du uns jetzt nochmal erläuterst. Bitte.
Ja, dann kommt das 2-1, Schuss von Cekic. Nee.
Ja, Cekic, ein Mann für die Nationalmannschaft, kann man sagen.
Genau, wegen deutschen Pass, ne?
Genau. Ist auch beim DFB, wurde immer wieder kommentiert. Wo ist denn Cekic? Wo ist Cekic? Wo ist Cekic? Ja.
Also, Cekic absolut hier macht ein Tor. Eigentor Celani wird angezeigt. Sieht halt unglücklich aus. Passiert halt auch mal in so einem Futsalerleben. Natürlich wird sich alle am meisten darüber ärgern, wenn ich dann halt auch sehe, ne? Das 2-1, also 1-1, wirklich ein blöder Fehler von Klaus, 2-1 wirklich ein blöder oder zufällig, wie auch immer, unglücklicher Move von Celani und dann, das war einfach so auf Augenhöhe. Labiat sagt es ja auch im Interview, ja, ist auf Augenhöhe und dann 3-1 einfach nur Empty Net Goal, klar, Flying Goalkeeper und dann fällt das halt. Also, es war echt schade und es war auf jeden Fall nicht ungefährdet. Das haben wir, glaube ich, geklärt. War ein schönes Spiel. Hätte ich mehr gesehen, hätte ich vielleicht live gesehen, war schon auch viel dabei. Ja.
Ja, aber zum Tor von Jalle noch, der rutscht kurz weg vorher. Das sieht man. Schuhwerk wahrscheinlich in dem Moment.
Ah, okay.
Und
Habe ich gesehen.
dann so eine unglückliche, ich sag mal, so eine Schwungbewegung mit dem Bein. Der Ball kommt vom Pfosten gegen das Bein und geht rein. Echt tragischer Held des Spiels.
Ist ja an
Und
sich
wie
kein
gespielt
Fehler, ist
ist.
einfach unglücklich,
Nein,
ne? Ist ja
ist einfach
kein.
unglücklich. Kannst ihm keine Schuld für geben. War einfach, also Jalle hat super gespielt, muss man sagen. Hat wirklich vom taktischen bis Abwürfe, technisch war alles super. Schade, dass die HSV Panthers nicht mehr rausgeholt haben und ein bisschen geärgert haben hätten da oben. Wäre möglich gewesen. Aber jetzt muss ich auch noch eins sagen: Ich habe das ganze Spiel gesehen. Vom Chancenverhältnis war das sicherlich, der Sieg geht in Ordnung für Stuttgart, muss man sagen. Ne? Sonst wäre Jalle auch nicht der Mann des Spiels gewesen. So, gut.
Kommen wir zum letzten Spiel. St. Pauli gegen
Last but not
Hohenstein
least.
Ernstthal. 2 zu 10. 70 Zuschauer nur. Wirklich auch nicht so gut. Ja, dann haben wir
Genau.
noch einen Torwart. Emerson Pott im Tor. Ich nenne ihn ab sofort den Felix Lobrecht des Futsals. Erstes Insta-Bild von dem direkt. Das ist das Felix Lobrecht. Gut, im Kamerabild dann im Interview nicht ganz so, aber die Insta-Fotos, da gehen so ein paar. Unser Felix also im Tor. Emerson Pott. Und ja, ich habe hier
Ja.
nicht viel aufgeschrieben bei den ganzen Toren, außer ja, Pauli hat eigentlich fast bei allen Toren eben nicht diesen 1 Meter Druck auf den Ball.
Ja.
Ja, stehen viel zu weit weg, schauen auch da oft nicht auf den Oberkörper, auf den Ball. Und dann sind halt solche Spieler bei Hott, ne, die einfach wieder athletisch, dynamisch und auch mit Powerhouse, also Powerhouse-Spieler alle. Das sind schon geile Zocker, die kann man einfach nicht aufhalten. Renner hat nicht so einen ganz so glücklichen Tag. Könnte, ist ja auch noch jünger im Futsal. Habe ich mir gedacht, noch so ein paar Basics, die man ihm, glaube ich, sagen könnte. Sowas wie zum Beispiel immer, bleib bitte auf 6 Meter oder auf der Linie und nie dazwischen in diesem Nimbus. Oder wenn du von linken Pfosten auf den rechten Pfosten wechselst, mach nicht diesen Halbkreis. Ja, sondern geh einfach die Linie runter. Da hätte ihm beim zweiten Tor auch geholfen, meine
Ja.
ich. Das sind so ein paar Sachen, die man da mit Sicherheit was sagen kann. Geht auch sehr oft auf die Knie bei 2 Fernschüssen. Das macht also diese Knieabwehr. Man sieht also, er ist in diesem Aufbau, in dieser Aufbauphase, wo man eine Taktik oder Technik lernt und die dann erstmal zu häufig einsetzt. Also ist so völliger
Ja.
Klassiker dafür. Auf der anderen Seite, Bunzemeyer meint, ja, der Torwart war nicht gut, aber beide Halbzeiten waren 5 zu 1. Also eigentlich hat es nicht am Keeper gelegen. Also, oder
Kann
jedenfalls
ich.
hat dann, na.
Hat das nichts kompensiert, auf jeden Fall am Ende.
Nee, man hat ja den Torwart dann gewechselt
Ja.
und.
Ich fand die Aussage am Ende im Interview von Patrick Bunsemeier, Ernst Bunsemeier, interessant, dass er da auch wirklich auf den Torwart geht in der Bewertung. Finde ich interessant. Vielleicht ist das so auch so offen gelebt. Merke aber dann im Interview, dass er am Ende noch kurz, dass er irgendwie bemerkt, oh, das hört sich jetzt nicht so cool an für den Torwart, den will ich jetzt hier nicht niedermachen. Und sagt noch, ja, wir haben alle nicht gut abgeliefert, so gefühlt. Ne? Also nur kurz noch gerettet gefühlt. Von daher, nee, ich würde nicht sagen, dass die Niederlage ein Torwartproblem dargestellt hat. Da einfach, Hott war einfach zu gut. Aus meiner Sicht, ich frage mich, wie oft trainiert Pauli zusammen? Weil es wirkt nicht futsalfit, was da passiert. Du sagst schon, man kommt nicht auf die 1 Meter. Mit zunehmender Saison ist das eben schwierig, ne? Diese Fitness zu halten. Ja, für mich noch ein Highlight in Interviews. Emerson Pott, zweimal sagt er, war schlimm, aber ein gutes Spiel. War schlimm, aber ein gutes Spiel. Vielleicht meint, er wollte bestimmt sagen, war schön und ein gutes
Ah,
Spiel.
kann
Aber,
sein, okay.
ne? Kann sein, aber er sagt, war schlimm, aber ein gutes Spiel. Liebe Grüße du hast an Felix, hast du
Ah,
gesagt, ne?
Felix.
War geil. Gut, das zu dem Spiel. Kommen wir aufs
Und Grünberg, wir
allerletzte
haben noch
Spiel.
den, hier, Grünberg noch
Ja.
1-0, schöne Grätsche der Saison,
Ja.
macht den unfassbaren Konter und den 2 zu 5 auch mit Tor des Tages so ein bisschen.
Ja.
Oben in den Winkel, haben wir aber schon gesagt, deswegen auch in der Zone.
Genau.
Hat sich jetzt im Nachhinein gerechtfertigt. Ja,
Genau.
also.
Und das allerletzte Spiel, das willst du das noch machen zwischen Penzberg und
Nö,
Wacker?
denn es gab wieder keinen Live-Ticker und ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Wer keinen Live-Ticker macht, kriegt von mir auch keine Minute, dass ich über dieses Spiel rede.
Okay, dann mache ich einen kurzen Kommentar. Wacker, knapper Sieg. Ich werde das Spiel aber auch jetzt nicht analysieren. Das gibt es nämlich auch nicht. Das gibt es nicht, wenn kein Live-Ticker da ist. Was aber wichtig ist, Wacker dadurch 3 Punkte an den MCH rangerückt und hat nächste Woche den MCH im Heimspiel und kann, wenn man den direkten Vergleich gewinnt, an dem MCH vorbeiziehen. Man liegt 3 zu 2 hinten, wenn man so will. Man muss also entweder mit 4 Toren oder mehr eigenen geschossenen Toren gewinnen oder mit mehr als ein Torunterschied gewinnen. Dann hat man den MCH nächste Woche eingeholt. Ah, damit hat sich Wacker natürlich da nochmal ja, eine Chance ermöglicht. Was ich aber auch hier, also ich fand die Interviews toll an diesem Spieltag, weißt du? Also es war wirklich interessant, weil die geilste Aussage, die passt echt gut zu unserem Podcast-Schrank, Daniel, die müssen wir in Zukunft bringen. Denn Metjedi wollte im Interview sagen, wir haben alle an einem Strang gezogen. Ich glaube, das war sein Wille. Aber was rauskam, und das ist echt cool, das finde ich cool, weil das ist echt ein legendärer Spruch, wir sind alle in einen Schrank gezogen, hat er gesagt. Wie geil ist das denn? Wenn wir ab jetzt Geschenke kriegen, dann sagen wir Geschenke, danke, liebe Vereine. Wir ziehen alle in einen Schrank. Wir sind alle in einen Schrank gezogen, in den Podcast-Schrank. Danke, Michedi, für diesen kleinen Versprecher. Er ist einfach genial. Neben war schlimm, aber ein gutes Spiel. Interview des Tages oder des Spieltages. Michedi wollte sagen, wir haben alle an einem Strang gezogen und sagt aber in echt, wir sind alle in einen Schrank gezogen. Und dadurch hat Wacker das Spiel gewonnen. Sie sind alle nämlich in einen Schrank gezogen. Sie haben das Geheimnis des Podcast-Schrankes gelüftet. Dadurch kriegt man Kraft.
Sehr gut. Gut, dass du mal angeschaut hast. Ja.
Schön. Du hast es ja nicht angeschaut. Gut, Daniel, dann noch zum Abschluss Tipps für den nächsten Spieltag?
Ja, mach.
Mach. Bist nicht vorbereitet, ne? Also bist du nicht mehr so interessiert dran.
Ja, aber das war deine Aufgabe, das vorzubereiten, nicht meine.
Meine Aufgabe, haben wir das geklärt? Nein. 18.02. Es gibt ein Live-Spiel, kommen wir gleich drauf, aber erst 15 Uhr HSV Panthers gegen den FC Penzberg. Was sagst du?
HSV.
HSV. Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf.
Jahn Regensburg, ich habe dies gesagt.
Oh, und jetzt kommt das. Das ist das Spiel, was da hätte ich mir einen Stream gewünscht, weil das ist, glaube ich, das erste richtige Abstiegskampfspiel, das wir jemals erleben werden in der Bundesliga. Oder erleben, ja doch, das erste, was wir wirklich erleben. Wacker Eagles gegen den MCA Futsal Club.
Boah. War in Hamburg, ne?
Ja.
Boah, ich glaube, die Wacker Eagles machen es.
Ich sag, der MCH macht's. Ich bin guter Dinge. Dann Weilimdorf gegen St. Pauli.
Weilimdorf? Ach, Weilimdorf? Ja, da haben wir wieder das Problem.
Weilimdorf, sage ja. Ich auch. Und am Sonntag um 14 Uhr gibt es dann das Live-Spiel bei DFB-TV, YouTube. Hot 05 gegen Stuttgarter Futsal Club. Zweiter gegen Erster. Das Top-Spiel. Mhm. Ich hätte mir echt, wenn, ey, komm mal, wenn du am Sonntag so ein Spiel hast, kannst du auch am Samstag noch dieses mega geile Duell zwischen Wacker und MCA zeigen. Da ist Spannung pur drin. Ja, da geht es ums Ergebnis und so weiter. Schade, das hätte ich mir echt gewünscht. Weil das wäre so Teil, ey, wir lieben den Futsal. Das wäre so ein Ding. Wir zeigen das, weil wir den Futsal lieben. Wir machen es dem Futsal wegen, den Zweck Futsal wegen und nicht.
Ja, aber das wieder bei der Halle. Das wäre dann so eine schöne Graffiti-Halle wie in den Niederlanden. Aber wir wollen ja dieses clean, diese Investmentbank ja. Zeigen. So, und so ist das halt ja. Auch wieder. Ja, ja, Ergebnis so, ich hab 1-1.
Abgelenkt habe ich dich davon.
2-2.
2-2. Ich sage Stuttgart. Stuttgart. Wenn Aksentjevic dabei ist, dann Stuttgart. Gut, wollte Hot auch mal motivieren, damit wir da so ein bisschen Kampf haben.
Richtig. Ja, das war's.
Daniel.
Super.
Es war mir eine Freude, Daniel.
Ich wünsche allen da draußen tolle Futsaltage. Habt euch wohl. Kickt schon den Ball. Immer mit der Picke.
Immer mit der Picke. Ja, genau. Oder mit der Sohle. Eins von beiden. Ne? Bis dann.
Ciao.